wenn Nike nicht auf GOAT ist, konnte ich Adidas auch nicht auf GOAT tun. Ja,
ich dachte, da kommt was wirklich Geiles, mittlerweile juckt's mich. Null.
2000s Running, da hätten sie auch viel mehr bringen können.
Ich glaube, sie haben ihre eigene Identität noch nicht hundertprozentig gefunden.
Dann war es für mich so, okay, sind sie jetzt close to GOAT? Nein.
Ist ja nicht so, als ob wir in den letzten Wochen und Monaten nicht schon häufig spicy Topics gehabt hätten.
Wir sind oh spicy. Aber für mich hat es jetzt über die letzten 10, 15 Jahre nicht gereicht, dass sie über Low-Low rauskommen.
Das sind natürlich Legenden, Ikonen.
Einzigartig ist einfach 1A und andere Brands kopieren die jetzt, ne?
172 ist die Episode, in der wir unsere Tierlist erstellen. Bevor wir in die neue Episode von O'Shun reinstarten, natürlich wieder unser Giveaway, und da wird es ziemlich weihnachtlich, adventszeitig, denn wir haben heute den 1.12. und ihr müsst auf jeden Fall mal auschecken, was bei A Few passiert, denn die haben ab jetzt für den gesamten Monat ein paar wunderbare Giveaways auf ihrem Instagram-Account. Checkt das auf jeden Fall aus. Shoutout ans Team in Düsseldorf. Die haben uns netterweise auch für diese Episode wieder ein Giveaway bereitgestellt, beziehungsweise euch, und zwar einen New Balance 1906R in Silver Metallic. Ganz großartiger Schuh, den könnt ihr gewinnen, und zwar im Laufe der nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Episode. Habt ihr Zeit, indem ihr euren Kommentar hinterlasst mit eurer Schuhgröße, ein Video-Like hinterlasst und natürlich auch den YouTube-Account abonniert, dann seid ihr mit dabei. Das müsst ihr tun, um daran teilzuhaben. Natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify tut dem Ganzen keinen Abbruch, würde uns freuen. Dankeschön an dieser Stelle. Macht auf jeden Fall mit. In 2 Wochen küren wir den Gewinner oder die Gewinnerin. Deswegen auch auf jeden Fall die YouTube-Notifications im Blick behalten. Damit ist alles gesagt. Und dann starten wir in die neue O'Shun-Episode. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von O'Shun, eurem Lieblings-Fashion- und Lifestyle-Podcast mit meiner Wenigkeit, Amadeus Thüner.
Und mit mir, Fabs, Fabzilla Gosler. Musste sein. Nee, aber apropos Weihnachten, wie geht's dir? Fühlst du dich schon sehr weihnachtlich? Freust du dich auf das frohe Fest?
Nee, noch nicht. Also ich meine, wir haben jetzt mit Erscheinen der Episode den 1.12., von daher die Adventszeit hat begonnen, aber trotzdem, das macht ehrlicherweise noch nicht so super viel mit mir. Vor allen Dingen, weil die letzten Jahre ja auch im Dezember wird es irgendwie wieder sehr frühlingshaft, 12, 13 Grad. Gucken wir mal, was so passiert, aber irgendwie, ich komme da noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Bei mir dauert das echt lang. Erst so am vielleicht 23. freue ich mich auf den Heiligabend, dann kommt so der 24. und wenn dann so langsam, so weißt du, dann habe ich Bock, dann bin ich so kurz mal in der Weihnachtsstimmung, dann ist der 24. auch schön, der Heiligabend, auch der 1. und der 2. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich wie, keine Ahnung, wie früher so mit 10, 11, 12 halt irgendwie schon 2 Wochen vorher krass aufgeregt bin oder mich drauf freue oder ne, man dann ja Schulferien hat. Unser Eins muss ja sehr, sehr lange arbeiten.
Stimmt.
Mancher von uns auch über die Feiertage, deswegen Shoutout an alle, an BusfahrerInnen, an Leute, die in der U-Bahn sind, an Leute, die in Geschäften arbeiten, sich auf jeden Fall den Weihnachtsstress noch geben mit vermeintlich unfreundlichen Kunden. Falls jemand von euch im Retail arbeitet, würde mich mal interessieren, schreibt das gerne mal in die Kommentare, es zählt dann auch als Kommentar zum Giveaway, also gerne auch die Schuhgröße, die ihr dann im New Balance Metallic haben wollt, gerne auch noch mit dazu schreiben. Schreibt mal gerne rein, was mich interessieren würde, sind die Leute über Weihnachten unfreundlicher als sonst oder geht's? Weil man hat ja so 2 Strömungen. Die eine Strömung ist so wie du gerade, so oh, weihnachtliche Stimmung, man ist gut drauf, so yay, das Leben ist schön. Und die anderen sind so richtig abgefuckt, richtig gestresst und lassen das dann alles an den VerkäuferInnen aus.
Ja.
Ich war eben noch bei Soulbox, also kurz bevor wir angefangen haben, diese Episode zu produzieren, war ich bei Soulbox, hab den Awake NY Airship abgeholt. Shoutout an Long an dieser Stelle, vielen lieben Dank, dass du mir den zurückgelegt hast. Und ich würde nicht sagen, dass der Kudamm schon so in Weihnachtsstimmung war oder dass jetzt extrem viel los war. Aber die Leute haben auf jeden Fall kein Happy Face gehabt. Die waren nicht so wirklich glücklich, die haben einander nicht wirklich Platz gemacht. Die waren auf jeden Fall so, wie man das aktuell leider sehr gewohnt ist, sehr ichbezogen, sehr scheiße am Ende des Tages. Und ich habe die Befürchtung, dass sich das im Einzelhandel auch an den Weihnachtstagen niederschlägt.
Ja, meine Frage wäre, sind es dieselben Leute, die sich dann verändern in der Weihnachtszeit, ne? Oder sind es einfach, oder ist es so, weil mehr Leute shoppen und Leute, die nicht normalerweise shoppen müssen oder rausgehen, um zu shoppen, halt genervt sind, dass sie es müssen?
Ja, aber dann können sie auch online bestellen. Ich meine, wofür musst du eigentlich noch in die Stadt, außer für das Erlebnis und für den Spaß, wirklich im Retail shoppen zu gehen, was ich immer noch gerne mag, aber wenn du wirklich gar keinen Bock auf Menschen, auf draußen, auf meinetwegen schlechtes Wetter hast, was gibt's denn, was du eigentlich nicht auch online bestellen kannst?
Ja, das ist ein fairer Punkt. Vielleicht sind es auch Leute aus der älteren Generation, die alles noch analog machen, ne?
Aber das sind aber wenigstens die, die eben noch so ein bisschen Lächeln auf den Lippen hatten. So die Omi, die mit dem OP-Händchen halten, über den Kuhdamm läuft es nicht immer sweet, sowas halt. Aber ansonsten, ey, wie viel Mütter mit Kinderwagen ich auch wirklich so Platz gemacht habe und gewartet habe, weil die an irgendwas vorbei mussten. Denkst, gibt's irgendwie einen Blick oder ein Danke oder irgendwie sowas? Weißt du, ich will ja keine Urkunde, aber lass doch mal alle nett irgendwie zueinander sein. Das check ich nicht. Deswegen schreibt das in die Kommentare, wie euer Retail-Erlebnis aktuell ist. Wir haben dann ja noch eine Episode vor wirklich Weihnachten. Da können wir das Ganze dann mal auswerten und mal schauen, was da so los ist. Dann besprechen wir das. Halt mir fest, ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung, habe mir aber heute was gekauft. Du bist in Weihnachtsstimmung, hast dir aber anscheinend nichts gekauft.
Nee, nichts gekauft, aber ich freue mich halt einfach, erstens natürlich Familie zu sehen, ja, wenn es dann soweit ist, aber ja, auch einfach die Weihnachtsmärkte. Ich war jetzt schon auf dem Weihnachtsmarkt hier in Berlin.
Ich hatte ihn schon auf.
Der am Raw-Gelände. In Friedrichshain.
Ah, echt? Der hat schon auf?
Ja, ja. Der hat auch kleine Ponys, wenn man reiten will, für 5 Euro. man kann auch Axe-Throwing machen, ne, und Bogenschießen.
Man muss an der Stelle auch zwischendurch nochmal erwähnen, dass du ja Vater bist.
Ja,
ne?
Klar.
Also zum Ponyreiten gehst du jetzt persönlich da nicht.
Nein, ich bin nicht der große Pony-Fan, ne? Aber für mich ist es halt schön zu sehen, wie mein Sohn dann abgeht, wenn er die Ponys sieht.
Die haben Ponys auf dem RAW-Gelände?
Ja.
Echt?
Mhm. Also so in einer kleinen
Ecke. An der Skatehalle, ne? Oder was?
Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wo genau, also ich weiß nicht, wie das heißt, das Areal, aber das ist so in einer Ecke des Geländes und da ist dann dieser Weihnachtsmann aufgebaut. Okay. Die haben auch ein paar Rides und so für die Kids. Relativ viele Stände zum Essen, Trinken und so weiter, ne, wie sich so gehört auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist der historische, also da ist auch sehr viel so.
Und deswegen wird Axt werfen wahrscheinlich.
Genau, Bogenschießen.
Aber jetzt, wo du sagst, stimmt, ich bin ja auch gerade eben am Alexanderplatz vorbeigefahren. Und da steht ja auch schon das Riesenrad.
Ja.
Und da ist auch schon wieder was gesperrt. In Berlin ist so viel gesperrt.
Also es gibt welche, die sind schon ab dem 14. November haben die auf. Echt? Bis Weihnachten. Und dann gibt's halt die vielleicht etwas später aufmachen.
Du wirst mich auf keinem sehen auf jeden Fall. aber ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall Spaß habt, familiäre Zeit und Unternehmungen da machen könnt. Schwenkt zu den tollen Dingen, die wir sonst so haben. Hast du sonst was gekauft? Also hast du schon Weihnachtsgeschenke besorgt? Nein, oder?
Nein, ich habe eine Liste.
Also nicht spoilern, ne? Kann ja sein, dass deine Frau oder Lenny das so hören.
Ich glaube nicht. Aber nein, Weihnachtsgeschenke noch nicht. Wir haben eine Liste, ne? Es ist halt immer kompliziert, wen muss man was kaufen und so. Und
also wer müssen kauft muss man was? Erstmal gar nichts.
Klar, aber man will es ja, oder zumindest ja, wir wollen es.
Schenken
ja,
soll man wollen.
Genau. Und ich bin aber eher so ein Last-Minute-Typ, ne? Also so.
Danke. Kurz im Späti.
Genau, eher so am 16, 17 so, schnell mal online gucken, was wird noch geliefert, wie lang und so Sachen. Aber nee, gekauft noch nicht. Ich glaube, ich finde es auch schwierig. Meine Mama ist ja sehr oldschool, ne? Also sie fragt mich und meinen Bruder immer noch so, ja, habt ihr denn eine Liste, ne? Was wollt ihr haben? Und ich so, Mama, ich bin über 30, ne? So, wenn dann.
Schenk mir einfach Geld.
ja, Cash Money. Nein, dann eher so eine, keine Ahnung, ein Abendessen, wo sie dann auf Lenny aufpasst und Hannah und ich mal essen gehen können oder sowas. Sowas Schönes, so eine Experience, ne? Was man sich vielleicht nicht selber kaufen, schenken kann, obwohl man natürlich auch eine Babysitterin bezahlen könnte, ne? Aber der Punkt ist ja, ich brauche nichts.
Aneinander denken.
Ne? So, genau, und wenn, dann kaufe ich mir das selbst. Zum Beispiel die Amamanier Air Force Ones, wenn die irgendwann mal in Europa droppen, würde ich mir dann wahrscheinlich selbst holen. Das wäre dann für mich so ein for-me-to-me Christmas present.
Werbung. Die OOGs werden es bereits wissen, ohne dass ich meine Schuhe imprägniere, wird kein neuer Sneaker auf die Straße gelassen. Gerade jetzt, wo das Wetter unbeständig und nass kalt geworden ist, ist es einfach wichtig, sich um seinen latest Pickup zu kümmern. Keiner hat Lust, dass der Sneaker nach einmal schlecht Wetter direkt aussieht wie nach 3 Tagen Festivalbesuch. Seit 2007 kümmert sich Vorreiter Jason Mark nun schon um unsere Bedürfnisse und hat mit dem Rapple Spray das perfekte Mittel. Dieses schützt nicht nur Leder, Suede, Nubuck, Canvas, Cotton, Nylon, Knit, Mesh und ist somit zum Beispiel auch der optimale Schutz für Jacken, Taschen oder Caps, sondern gleichzeitig auch noch umweltbewusst konzipiert, weil B Corp Certified, also für die sozialen und ökologischen Ideen ausgezeichnet. Sprich, man versaut sich seine Pieces nicht mit schädlichem und chemischem Quatsch. Das Jason Mark Rapple Spray sowie alle weiteren Pflege- und Reinigungsprodukte wie Cleaning Foam, Refresh Spray und Quick Wipes findet ihr im eigenen Store auf jasonmark.com, in eurem Lieblings-Sneaker-Store oder direkt im Amazon-Shop von JM. Check it out! Dann kommen wir jetzt mal zum What's on my feet today.
Let's do it.
Start mal rein. Was hast du heute am Fuß?
Ich start mal rein. Es bleibt bei mir nicht ganz weihnachtlich, aber ein bisschen mehr Farbe als sonst. Oder?
Jetzt bin ich gespannt.
Ah. Boom. Okay. Also, der Awake NY ASICS Gel NYC von, ich vergesse immer, war das 23, Januar 23, wo ich mich dann auch sehr früh festgelegt habe, dass das der Schuh des Jahres war für mich. War das ja krass.
Ja, aber weil er im Januar 23
war. Ja, stimmt. Das heißt, es sind fast 2 Jahre her. Nein, aber für mich, wie gesagt, der kam im Januar raus, es ist kein Weihnachtsschuh, aber das sind Farben, die ich zumindest auf einem Weihnachtsbaum sehen könnte oder auf Geschenkpapier. Und deswegen ist es für mich auch ein festlicher Schuh. Ich habe auch sehr, sehr viel schon über diesen Schuh erzählt und geredet. Deswegen halte ich mich einigermaßen kurz, aber der ist bequem. Ich mag das Modell. ASICS geht immer. Wir werden heute wahrscheinlich auch viel über ASICS reden. Aber ja, einfach ein sehr, sehr schöner Schuh. Deswegen, this is on my feet. Und du, Amadeus, was hast du?
Ich trug heute einen Nike Dunk High Pure Platinum. Es gibt wenig, was man verkehrt machen kann mit einem weiß-grauen Hightop. Und dementsprechend ist es heute Nike Dunk High bei mir geworden.
Sehr nice.
Yes. Das Thema, ich muss ja den Schuh erstmal kurz wieder wegstellen, das Thema der 172. Episode, das wird spicy. Ist ja nicht so, als ob wir in den letzten Wochen und Monaten nicht schon häufig spicy Topics gehabt hätten.
Wir sind oh spicy. Oh, so spicy.
Mir fällt gerade ein, wäre eigentlich ganz geil gewesen, wenn wir hier noch so diese Soßen hingestellt hätten. Und wie heißt das Format bei Complex nochmal?
Hot Ones.
Ja, das hätten wir machen können. Hätten allerdings wahrscheinlich nach der ersten Soße abbrechen müssen, weil scharf kann ich gar nicht. Also, dann bin ich raus. Auch wenn Leute mal anfangen mit so Skullville, so dies, das, so bla und ich baller mir. Nee, danke.
Ach, ich liebe spicy.
Nee, allein wenn ich schon zu einem Asiaten gehe und da steht schon so eine Chilischote daneben, wo Leute sind so, ja, scheiß drauf, schmeiß noch 20 mit rein. So bin ich so, Nee, danke.
Ja.
Das funktioniert bei mir nicht. Von daher, gut, dass ich die Idee eh nicht hatte. Wäre aber dann sonst für euch da draußen vielleicht ganz interessant, wenn dann auch eine kurze Episode geworden. 172, darauf wollte ich hinaus, ist die Episode, in der wir unsere Tierlist erstellen. Und zwar aller Sneaker-Brands da draußen. Also zumindest fast aller. Wir mussten sie runterbrechen auf 10, dann ist diese Episode auch hörbar. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich 20 Stunden lang geworden. Das bedeutet aber, dass wir eventuell auch noch eine zweite Episode machen werden.
Yes.
Plus, wir sprechen natürlich über die Historie und über unsere persönliche Geschichte mit dieser Brand. Wir sprechen aber über den Status quo 2024. Da fließt natürlich ein, was man in der Vergangenheit mit dieser Brand erlebt hat, was man an Releases cool fand. Aber wir sprechen nicht über das, was wir glauben, was in 2025 passieren wird oder wahrscheinlich passiert. Darüber haben wir in der letzten Episode gesprochen. Das heißt also, Stand jetzt bedeutet, dass wir nicht nur einige Brands rauslassen, sondern dass wir natürlich auch schauen können, was dann in 2025 eigentlich Stand der Dinge ist. Aber jetzt erstmal Tierlist 2024 und die haben sich einige von euch in den Kommentaren gewünscht, deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich sehr auf den Austausch. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, egal ob bei YouTube oder auch bei Spotify, was ja mittlerweile auch möglich ist. Oder auch natürlich bei Instagram, wir posten ja, oder auch TikTok oder auch YouTube Shorts, also wir sind ja überall unterwegs, wie ihr wisst so und lasst uns da gerne zusammen interagieren, darüber sprechen, wie ihr die Brands seht und rankt. Ich bin gespannt, weil das bietet auf jeden Fall sehr, sehr viel Diskussionsgrundlage und damit wären wir dann wieder beim Thema Spicy und Hot Topics. Starten wir mal mit der ersten Brand, die wir ranken werden. Und wir haben uns in den Rankings, und ich gucke jetzt extra nochmal nach, weil normalerweise geht das ja bei diesen Tierlists von Superior hin zu dann eigentlich klassischen Schulnoten A, B, C, D, E, F, G. Wir haben es ein bisschen anders gemacht, eher passenderweise für das Sneaker-Game. Und zwar der unangefochtene Platz 1 ist natürlich GOAT, Greatest of All Time. Danach Platz 2, Close to GOAT. Hätte man auch wortspielmäßig Close to God machen können. Platz 3, Premium. Also immer noch extrem stark. Platz 4 ist fine, also ist ganz gut. Platz 5 ist mid, also na, gibt schon mal so Abstriche. Platz 6 ist low, also echt so, oh, nee, eigentlich nicht, fühlst du gar nicht. Und worst ist wirklich so, ist das überhaupt noch eine Sneaker-Brand, über die man sprechen sollte? Lohnt sich das überhaupt? Das ist das Ranking. Wir starten mit der ersten Brand und die heißt Nike.
Yes, und ich fange mal an. Nike landet bei mir auf Platz 2, close to GOAT.
Aha.
Ja, vielleicht schon ein Hot Take to start the episode. Ich finde, wie du sagst, wir nehmen ja alles mit in unser Ranking. Persönliche Meinung, Historie, aber auch Status quo. Und für mich spricht gegen Nike gerade, dass sie nicht unangefochtener Nummer 1 sind im Markt. Also vielleicht von der Größe her schon, aber jetzt nicht vom Vibe, vom Feeling in der Kultur, in der Community. Da gibt's andere Brands, die jetzt die letzten Jahre auch an Platz 1 waren. Und deswegen ist für mich Nike immer noch eine Top-Tier-Brand, deswegen close to GOAT. Aber ich musste da sehr strikt sein, weil für mich ist GOAT so, das ist ein Michael Jordan, das ist ein Wayne Rooney, das ist ein Roger Federer, Nadal, ne? Also das ist so unangefochtener, bester Spieler-Brand of all time. Und gerade fumbled Nike halt ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Ich finde, die haben immer noch ein sehr, sehr starkes Lineup an Collaborators. Das sehen wir ja jetzt mit Amar Manier und dem Air Force One, mit den vielen guten Releases, die sie die Jahre über mit Stussy hatten zum Beispiel, die ganzen Dunks, SB-Dunks, Air Force One, Air Max One mit Putter. Also richtig viel gutes Zeug, aber auch sehr viel Zeug, wo ich sagen würde, so, hätte man das überhaupt kreieren müssen? Und davon, also da rede ich von diesen ganzen neuen Air Max Modellen, ne? Diese Air Max, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Alpha 270, 27 und so weiter und so fort. Das sind so
für mich, DN8.
Ja, genau. Das sind Schuhe, die müssen nicht sein. Ihr habt so gute Klassiker.
Ich habe letztens aber ein Foto gesehen, jemand trug eine graue Sweatpants und dann einen Volt-farbenen, also einen Volt, ne, gelb-grün knalligen DNA. Also DN fand ich stark. Fand ich echt gut. Sah gut aus. Aber ja, war auch nicht so unbedingt an dem Punkt, dass ich dann sage, das muss ich nachshoppen.
It's a style, ne? Is it my style?
Vielleicht
nein.
Braucht es einfach auch ein bisschen Zeit, bis sich die Schuhe im Markt etablieren. Ne?
Das ist kann fair. Ja, das ist fair. Es gibt ja auch andere Schuhe, die jetzt Ikonen sind, Kult-Favorites, die damals halt wirklich
niemanden
nicht,
gejuckt
genau,
haben.
Genau, niemand ja. gejuckt haben. Und man sagt ja immer, hindsight is 2020. Also man ist immer klüger nach dem whatever. Aber für mich ist Nike halt jetzt gerade so immer noch einer der Besten, aber nicht der absolut Beste. Und deswegen ja, landen die bei close to GOAT für mich. Und bei dir?
Ich finde es einen nachvollziehbaren Take. Auch ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich nicht sofort mit dem GOAT starten wollte. Aber hey,
okay,
es ist Nike. Für mich ist Nike GOAT.
Fair.
Das Lustige wird ja sein, werden wir noch einen zweiten Greatest of All Time haben, weil dann ist es so ein bisschen, wie kann es zwei Greatest of All Time geben, aber ne, ist in Ordnung. Es geht ja auch ein bisschen darum, ne, wenn man auch in der Diskussion beim Basketball bleiben möchte, also Michael Jordan, LeBron, Kareem, Magic, wir haben halt auch diverse Dekaden und das Spiel hat sich auch verändert. Das und so stimmt. Hat sich natürlich auch das Sneaker-Game so ein bisschen verändert. Aber ich glaube, so wie es für einige vielleicht ein Hot-Take sein wird, dass sie bei dir nicht auf Platz 1 gelandet sind, könnte es ein Hot-Take für viele sein, dass sie bei mir auf Platz 1 gelandet sind. Warum Nike für mich der GOAT ist, hat natürlich mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Mein erster Basketballschuh war von Fila. Mein erster anderer Sportschuh, den ich halt auch dann eben nicht nur beim Sport, sondern dann auch sozusagen auf der Straße, also Streetwear-Appeal-mäßig getragen habe, waren Adidas. Mhm. Ich wollte aber immer Nike haben. Ich wollte immer den Jordan 12, immer den Jordan 13. Das waren die Dinger, die ich haben wollte. Ich habe mir Michael Jordan angeguckt, habe gesehen, wie der spielt und wollte das haben. Ja, ich fand auch Fila und Adidas cool. Ich fand auch Reebok cool. Ich war extrem großer Shaquille O'Neal-Fan. Mhm. Ja, und auch Allen Iverson fand ich auch super. Also ich war nicht nur auf Swoosh. Und ich bin in Deutschland groß geworden. Natürlich sind Brands wie Adidas und Puma total naheliegend. Und ich glaube, wenn ich Fußball gespielt hätte statt Basketball, dann wäre ich wahrscheinlich stärker Richtung Adidas gegangen, obwohl Nike natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon gute Fußballschuhe hatte, keine Frage. Aber das hat ja auch was damit zu tun. Trotzdem, ich wollte immer den Swoosh. Ich habe die Jungs auf dem Freiplatz gesehen, die älter waren als ich, die besser waren als ich, die haben Swoosh getragen. Ich habe Michael Jordan gesehen, der hat Swoosh getragen. So, das ist das, was ich immer haben wollte. Dann Skateboarding. Ja, das war eine Diskussion und auch eine berechtigte Diskussion, als Nike versucht hat, ins Skateboarding zu kommen, Ende der 90er und dann auch später mit Sandy Bodecker, der das aber dann geschafft hat und es dann Nike SB gab. Aber es war Nike SB. Mein ersten Sneaker, den ich wirklich geliebt habe, der für mich so gesehen nichts mit Sport zu tun hatte, weil es war später, als er rausgekommen ist und dementsprechend dann auch eigentlich kein Performance mehr, war der MX-90. Dann der MX-1. Dann kam der Dunk, Nike SB. Das war das, was so alles entfacht hat dann, als ich angefangen habe, wirklich Nike SBs zu handeln, zu sammeln, zu tragen. Wie kann es da bei mir nicht der Swoosh sein? Plus die Geschichte, wenn man sich Shoe Dog mal durchliest, das Buch des legendären Meisters. Ich finde diese Geschichte so stark, weil sie ist natürlich irgendwo ein aggressives Marketingbuch auch, zu zeigen, hey, da waren ganz viele andere Brands und jetzt machen wir die Moves und scheißen so ein bisschen auf Essex, versuchen so ein bisschen Adidas wegzudrängen. Aber es ist trotzdem irgendwie der Underdog, der sich nach oben kämpft und das natürlich auch mit guten Produkten macht. Es ist ja nicht so, als ob Nike nur irgendwie nach oben gekommen wäre, weil sie was weiß ich gemacht hätten. Da steckte ja auch schon was dahinter. Und so ein bisschen diese Underdog-Mentalität, die man da so durchliest, die finde ich durchaus auch interessant. Klar, es ist ein Narrativ, was Nike bedient. Ich meine, als der Michael Jordan-Film rauskam über den Jordan 1, auch da war es ja so, Converse kann mehr, Adidas kann mehr, alle können irgendwie mehr, wir sind die Kleinen, wir müssen irgendwelche Budgets zusammenbringen und interne Kämpfe austragen, nur damit wir diesen Michael Jordan kriegen und wir wissen noch nicht mal, was passiert. Aber wir sind die, wir geben dem Rookie schon so einen Vertrag und einen eigenen Schuh. Natürlich klingt das toll, aber es ist irgendwie auch toll. Und ich gebe dir zwar vollkommen recht, dass das Jahr 2024 und wahrscheinlich auch schon das Jahr 2023 und auch das Jahr 2022 wahrscheinlich nicht so ganz optimal für Nike lief. Und ich gebe dir auch recht, dass der Air Max Day zum Beispiel krass verkackt wurde in den letzten Jahren. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass man viel mehr Community hätte einbringen müssen, dass man wieder an die Votings hätte rangehen müssen als Idee. Bringbacks auf eine Art und Weise, wie auch da Leute mit einbezogen werden. Eine Sean Witherspoon-Idee war klasse damals. Das hat Nike alles verloren. Mit John Donahoe, mit John Donahoe war es ja so, dass er ja auch dieses Direct-to-Consumer-Ding angestoßen hat. Erst Elliot Hill sagt jetzt, vielleicht doch nicht die klügste Idee. Also all diese Dinge sind fair und bringen uns natürlich an den Status quo, dass wir sagen, Nike ist natürlich gerade nicht the hottest shit on the planet. Aber wenn ich diese Vergangenheit mit einbeziehe, meine persönliche Erfahrung, dann kommt wenig an Nike ran. Deswegen ganz viel Liebe an den und für den Swoosh und von daher für mich jetzt schon GOAT.
Das ist ein super fairer Take. Ich würde auch sagen, dass bei mir nicht viele, wenn überhaupt welche, an Nike rankommen. Einfach wenn man, wie gesagt, diese Historie und diese ganze Shoe-Dog-Story mit einbezieht. Ich konnte halt wegen den letzten Jahren jetzt keinen GOAT nennen, aber wenn man jetzt close to GOAT nimmt, sind sie trotzdem da an der Spitze. Wer weiß, wer noch bei mir in close to GOAT sein wird. Ne? Aber nur weil sie jetzt nicht an Platz GOAT sind, heißt es nicht, dass sie an Platz 1 von den Brands sind bei mir. Und ich würde sagen, die sind bei mir an Platz 1 von allen Brands, einfach weil sie so groß sind und es auch damals in den 70ern und 80ern krass geschafft haben, so abzugehen und Adidas als Konkurrenz einzuholen. Man muss sagen, es war wahrscheinlich in der Zeit einfacher als jetzt heute, wenn eine Brand neu startet, weil heutzutage Adidas, Nike, New Balance und ASICS einfach so groß sind, einfach von der Masse an, was sie produzieren, was sie verkaufen, ihre Logistik, Supply Chains und so weiter und so fort. Es war wahrscheinlich vor 50 Jahren einfacher, in diesen Markt einzudringen. Aber sie haben es trotzdem geschafft, das muss man ihnen lassen. Deswegen fairer Take, dass sie bei dir GOAT sind.
Fun Fact übrigens, ich verschenke sehr, sehr gerne an Leute, mit denen ich mich das erste Mal auf so einer Business-Ebene treffe oder wenn man sich kennenlernt, dann verschenke ich gerne Shoe Dog. Das bringe ich dann mit zum Meeting und sage, pass auf, kleines Geschenk von mir. Es ist ein sehr inspirierendes Buch auf Marketing-Ebene, auf persönlicher Ebene und eben rund um Sneaker, Streetwear, Sportswear. Check das mal. Das Ding ist, manche haben das natürlich schon und dann sage ich immer, dann verschenkt das gerne weiter. Weil ich mag das, wenn man Bücher, die man bekommt, schon mal hat, dass man sie dann einfach weiter verschenkt. Ja. So kann man den Leuten was Schönes mitgeben. Wir bleiben aber tatsächlich beim Swoosh, zumindest in einem gewissen Maße, weil wir eine Brand als sogenannte Unterbrand, Subbrand, die sich ab dem Jordan 11 herausgegründet hat, natürlich mit reinnehmen müssen. Sie ist eigenständig, sie sponsert mittlerweile nicht nur den Motorsport, oder auch diverse andere Dinge oder diverse andere Basketballer oder zum Beispiel einen Künstler namens Travis Scott, der da mit drin ist, die Jordan Brand. Wir nehmen sie als eigenständige Swoosh-Brand mit rein und bei mir landet sie auf Platz 3. Sie ist für mich Premium. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass alles, was nach dem Jordan 14 passiert ist, nicht mehr meine Welt war. Es gab hier und da ganz interessante Designs. Unter der 20 zumindest, 15, 16, 17, 18, da waren noch ein paar Sachen dabei, die ich nicht ganz so verkehrt fand. Mir fehlte aber dann natürlich der Ansatzpunkt mit Jordan. Und ja, er hatte zwischendurch ja auch mal nicht gespielt und es kamen trotzdem Jordan-Modelle raus. Aber da gab es trotzdem noch mal eine andere Connection zu. Jetzt hatte er seine Karriere beendet und es kamen trotzdem weiterhin Schuhe. Das habe ich dann nicht mehr so gefühlt. Mir fehlte der Bezugspunkt, dass dort der Spieler ist, der ihn am Fuß trägt. Da war ich dann ein bisschen raus. Dass man die Linie bis heute hindurchzieht, ist nachvollziehbar. Keine Frage, es ist eine Cash-Cow. Ja, vielleicht ist es performance-wise auch extrem stark. Und natürlich signed man dann irgendwann auch andere Basketballspieler unter der Jordan-Brand. Und ja, das ist dann auch irgendwie ganz interessant. Diese Motorsport-Nummer, ja, aber habe ich eigentlich ehrlicherweise nie verstanden, warum das so ein Ding sein soll. Auch so Motorsport Racing Blue Colorways und sowas, weiß ich nicht. Das war mir irgendwie dann nichts und dass es dann halt auch immer so ein bisschen verwässert wurde bei der Jordan Brand, das ist das, weswegen ich dann sage, so hey, nur Platz 3, nur Premium. Denn 1, 2, 3, 4 und so weiter, Jordans, natürlich wahnsinnig gut. Der Jordan 1 ist und bleibt meine Lieblings-Basketball-Silhouette. Der 4 ist vielleicht der, bei dem ich immer sage, so käme auf Platz 2, dann fällt mir aber der 3 ein und dann eigentlich der 5. Und dabei vergesse ich dann wiederum den 6er. Wie geil ich den 7er finde, weil er irgendwie so ein bisschen unter dem Radar fliegt bei vielen, zumindest in Europa. Dann haben wir natürlich den 11er mit Patent Leather, den ich immer selten, aber dann immer saugerne an den Fuß ziehe. Und dann haben wir natürlich 12 und 13, mit denen ich, wie gesagt, damals halt gerne auf dem Court gestanden hätte, aber stattdessen Adidas hatte. Hands down war der EQT Elevation der erste vor Kobe. So. Also das ist natürlich ein wahnsinnig guter Schuh, bei dem ich mich dann auch gefreut habe, als es dieses Jahr wieder ein Retro gab, beziehungsweise im letzten Jahr. Aber das sind natürlich Legenden, Ikonen, alles das, was dann auch in Kollaboration passiert ist. Also im Sinne von nicht all das war auch alles geil, aber all das, was man damit machen konnte. Denn Justin Timberlake beim Super Bowl, was für eine Aktivierung. Natürlich Travis Scott, keine Frage. Drake hat auch mal seine Momente gehabt. Kanye West hat das Ganze auch ein bisschen als Inspiration für seine Yeezy-Line genommen, seine Air Yeezy-Line. Also das ist schon wirklich aussagekräftig und krass. Und deswegen, natürlich, ist dann das Positive bei mir Premium Platz 3.
Ja, ich hatte kurz Panik, dass ich jetzt auch wieder mit einem Hot Take starte, aber bei mir landet Air Jordan auch auf Platz 3, Premium.
Cheers.
Cheers to that. Und ich gebe dir vollkommen recht, wenn man jetzt nur die besten Air Jordans nimmt, also wirklich die OG Jordans, die Jordan getragen hat, plus, keine Ahnung, die Travis Jordans, Fragment Jordans, die OGs und so weiter und so fort, also die richtig krassen Collab-Momente aus der Historie der Brand, dann ist für mich Air Jordan auch goated. Aber was für mich gegen Air Jordan zählt, ist, dass es auch so viel Schwaches gibt. Ne? Und da rede ich von den ganzen neueren Air Jordans von 30 onwards, ne? Oder sogar vielleicht noch ein bisschen früher. Klar, wie du sagst, sie waren wahrscheinlich auch oder sind sehr, sehr gute Performance-Schuhe, aber für mich hatten die halt nichts wirklich mit diesem Air Jordan Line zu tun. Dann muss ich sagen, dass die Sponsorships von Air Jordan alle etwas mausen. Klar, die haben Luka Doncic, die haben Jason Tatum, aber deren Schuhe sind jetzt auch keine Schuhe, die jeder haben muss oder haben will. Da gibt's andere Basketballer wie Anthony Edwards oder Ja Morant oder ein Booker, die Devin halt Booker, ja, genau Schuhe haben, die etwas populärer sind. Und wie viele Air Jordan 1 Mids gab es in den letzten Jahren in Colorways, die nichts mit Michael Jordan oder Basketball oder mit der Geschichte zu tun haben. Und ich verstehe das von der Business-Seite aus, dass man halt auch eine Option für die Masse haben muss und für den Mainstream-Konsumenten und so. Aber das bringt für mich so ein bisschen das Ranking runter. Es gibt einfach zu viel, ja, so einfach Sneaker, die eigentlich sofort im Sale landen könnten, für mich, dass jetzt Air Jordan alleine als Close to Goat oder Goat bewertet werden kann. Und ich glaube, was auch so ein bisschen gegen Jordan Brand spricht, ist, dass Jordan Brand nur eine Subbrand von Nike ist, ne? Und alles, was Jordan Brand Gutes macht, zählt natürlich auch zu dem, was Nike gut macht, ne? Und ja, deswegen für mich einfach Premium. Was ja auch nicht schlecht ist.
Nee, definitiv nicht. Also es ist Platz 3. Von daher ist das schon sehr, sehr nah an fast der Perfektion, will man meinen. Aber wie gesagt, es ist nur Platz 3 aus den besprochenen Gründen. Nehmen wir mal die dritte Brand ins Ranking. Und zwar ist es New Balance.
Bei mir ist New Balance in Close to Goat, also auf Platz 2. Mhm. Knapp hinter Nike. Auch weil New Balance eine Brand ist, genauso wie Nike, die halt sehr, sehr viel Historie bietet, sehr viele ikonischen Silhouetten, den 1500er, die 990er, die 992, 993 Serie, die 574er, ne? Es gibt so viele gute New Balance Schuhe, die einfach als General Releases auch sehr, sehr stark sind. Ich finde auch in den letzten Jahren unter Teddy Santis haben die Made In Schuhe nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Das heißt, darin sind sie auch wieder stärker geworden. Das heißt, die General Releases laufen gut. Die Premium Inline Schuhe, die Made In USA oder UK, laufen auch sehr, sehr gut und waren teilweise auch sofort ausverkauft oder nur im Resale zu bekommen. Und dann haben sie halt auch, und das haben wir mehrmals jetzt in diesem Podcast besprochen, einen krassen Roster an Partner, mit denen sie Collaborations machen. Amine, wie gesagt, Aimeon Dor, Action Bronson. Es gibt so viele, This Is Never That, Up There Store und so weiter und so fort.
Die Up There waren richtig stark jetzt, als die rausgekommen sind, diese pastellfarbigen, wahnsinnig gut.
So schön.
Ja, voll.
Und für mich, wie gesagt, wir haben das schon mehrmals besprochen und auch tiefergründig besprochen, die Strategie, die New Balance in den letzten Jahren aufgezogen hat, seit 2019, 2020, ist einzigartig, ist einfach 1A. Und andere Brands kopieren die jetzt, ne? Also kleinere Brands, die auch jetzt ein bisschen mehr an den Marktanteil gewinnen wollen oder ein bisschen cooler werden wollen, die haben für jede Nische an Konsumenten einen Partner, der diese Nische auch perfekt bedient. Das heißt, als New Balance-Fan musst du nicht unbedingt den Action Bronson mögen. Du musst nicht den Amine mögen. Aber es gibt immer einen Schuh, der eigentlich für dich gemacht ist, den du feierst. Und genauso soll das sein. Und genauso haben sie auch in den letzten Jahren so viel an Hype gewonnen, an Standing. Und genau deswegen, weil sie an diesen drei Fronten so gut sind, müssen sie für mich close to goat sein.
Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, wo ich New Balance bei so einer Tierlist ranken würde, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, fein auf dem Weg zu Premium, also Platz 4 auf dem Weg zu Platz 3. Natürlich hat New Balance eine unfassbare Heritage. Die Geschichte von New Balance erstreckt sich über so viele krasse Momente, aber halt extrem viel Running und ich komme nicht aus dem Running. So. Also Schuhe waren für mich dann interessant, wenn ich sie im Lifestyle gesehen habe, wenn ich sie in Subkulturen gesehen habe. Und New Balance habe ich natürlich auf einigen Hardcore-Punk-Shows gesehen, 576, 577, auch 1500. Natürlich hat man am Anfang auch mitbekommen, gerade die ganzen Soulbox-Geschichten, die Hikmet gemacht hat auf dem 1500, waren stark, sodass man auch so diesen Sneaker-Aspekt mehr mitbekommen hat. Also in meinem Falle, dass ich es auch eben auf der Ebene gesehen habe. Ich fand dementsprechend New Balance immer gut, aber nicht so krass. 5 Jahre später bin ich bei Premium close to Goat. Also 3, aber eigentlich schon fast 2. Ich erkläre aber auch kurz, warum ich so ein bisschen dazwischen liege, was eigentlich frech ist, dass ich das jetzt mache. Aber man muss ja ein bisschen spannend halten auch. Ich gebe dir bei allem recht, was du gesagt hast, unterschreibe das. Extrem gute Collabs in letzter Zeit, sehr gute Leute rangeholt für die einzelnen Nischen, Leute, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und trotzdem ist es irgendwie nachvollziehbar, irgendwie authentisch. Selbst bei einer Brand, die eigentlich immer sehr monochrom war, blau, grau, natürlich schwarz und jetzt auf einmal so ein Action Bronson, der mit Farbe um sich schmeißt, Up There Store, die mit Farbe um sich schmeißen, eigentlich auch einen Joe Freshgoods, der am Anfang ja diesen knallroten Schuh auch gemacht hat, zu was, ComplexCon damals?
All-Star Weekend, ich glaube, das war
All-Star Weekend, genau, mit Valentine's Day, ne?
Für mich ein New Balance Grail, so schön.
992 war das damals, ne? Genau, wo er mit dann auch so die ganzen Hype rund um den 992 losgetreten hat.
Und er hat den Kawhi auch gemacht in derselben Colorway,
ja. Und das sind natürlich Sachen, also als New Balance damit angefangen hat, haben sie alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Und wenn ich überlege, wie viele 9XX-Modelle ich im Schrank stehen habe, auch wenn sie sich nur ein bisschen ändern, weil sie einfach so bequem sind, weil sie nachvollziehbar sind in dem, was sie machen, der Technik, der Performance auch meinetwegen, ohne damit jetzt zu meinen, dass man damit Marathon laufen muss, aber auch hinzu, was machen wir eigentlich im Sport, also dieser Einsatz bei unter anderem einem Marathon, aber dann auch dem Blick zu Lifestyle und das irgendwie cool zu machen, ohne dass es vorher vielleicht uncool war, aber so das Feld aufzumachen, da macht New Balance einen wahnsinnig guten Job. Warum sie deswegen aber nicht auf Platz 2 für mich sind, liegt einfach daran, dass es trotzdem immer noch nur diese Sparte ist. Mhm. Basketball, ja, wir haben den 550 gesehen, ja, wir haben den 650 gesehen, aber das war dann Basketball auf Lifestyle. Und so gut wie das auch gewesen ist, und hier steht immer noch der 550, beziehungsweise der 650 mit Emile Leondor, ja, also wahnsinnig stark, aber sonst passierte da nichts. Ja, Kawhi, ja, hier so ein bisschen Performance, man hat das schon mal so gehabt, aber eigentlich dann nicht so richtig. Und abseits von, wir machen Running, und das machen wir sehr gut, auch dann mit 1906 R, mit 2002 R, U, I, A, B, C, hast du nicht gesehen, was man mittlerweile so hat, auch Neuentwicklungen im gewissen Maße, Bringbacks und so weiter, alles super, aber es ist trotzdem nur diese eine Ecke. Und die ist zwar groß, aber es ist trotzdem nur diese eine Ecke. Und deswegen ist es für mich Premium, close to, aber halt eben nicht Platz 2 oder dann eben Platz 1.
Okay, das ist fair.
Schön.
Sehr fair.
Das freut mich. Dann kommen wir zur vierten Brand.
Ja, Adidas. Adidas.
Ist ein schwieriges Thema.
Ist schwierig.
Oder? Für mich ist es ein schwieriges Thema.
Ich fand Adidas am schwierigsten. Weil
ja, ich finde die Brand, die, warte, ich gucke kurz auf die Liste, die danach kommt, noch schwieriger.
Nee, die fand ich relativ einfach.
Okay, dann nehmen wir jetzt mal Adidas.
Aber Adidas fand ich sehr schwierig.
Was machen wir mit den drei Streifen?
Ja, was machen wir mit denen? Weil manchmal hat man das Gefühl, dass sie es selbst auch nicht wissen.
Das ist genau das Problem.
Das ist das Problem.
Sie wissen es manchmal einfach nicht,
was sie da tun. Genauso wie Nike ein riesen Portfolio an Schuhen. Ne? Ja. Neu, alt, sehr alt. Die haben eine Historie, eine Heritage, die mit Nike eins der besten, tiefestgehendsten ist.
Wobei man bei der Geschichte leider auch sagen muss, die startete leider zu einem sehr unangenehmen Zeitpunkt.
Klar.
Und in einer sehr dunklen Zeit der deutschen Geschichte. Dementsprechend sind sie aber natürlich auch schon älter, haben eine längere Geschichte auch oder eine längere Tradition als beispielsweise Nike. Mhm. Im Vergleich zu Essex haben wir dann aber auch wieder eine Brand, die sehr lange unterwegs ist. Aber long story short, ja, Adidas, da ist schon viel im Archiv.
Da ist sehr viel im Archiv. Ich würde auch gerne mal, vielleicht können wir da mal eine Folge drehen, Adidas, who knows. Aber
ich muss ehrlicherweise sagen, sie haben uns schon sehr häufig eingeladen. Das hat nur leider nie funktioniert. Aber das machen wir noch, das machen wir noch. Habe ich Adidas auch fest versprochen, beziehungsweise freuen wir uns drauf. Fahr noch mal nach Herzogenaurach, gucken ins Archiv. Ich wollte gerade sagen, gucken ins Café, aber auf dem Campus gibt's ja mittlerweile alles.
Da bestimmt ein
Café. Von daher, das machen wir dann. Und dann gehen wir nochmal auf die andere Seite und gucken bei Puma auch noch direkt vorbei, weil was macht man denn sonst in Herzogenaurach eigentlich?
Können wir machen. Till Hallo sagen, obwohl der ja gar nicht da wohnt.
Ich dachte auch gerade, wer willst denn da noch alles Hallo sagen? Der da gar nicht mit?
Nein, also Adidas ist bei mir jetzt, long story short, auf Premium gelandet. Also auch da, wo
Platz
der...
Platz 3.
Genau, Platz 3, wo der Air Jordan oder Jordan Brand gelandet ist. Und das, weil ich mit allen Brands auf diesem Ranking, auf meinem Ranking, sehr darauf geachtet habe, dass ich das Gute mitzähle, aber auch das Schlechte. Und bei den, was heißt schlecht, ne, aber bei den Sachen, die mir vielleicht persönlich nicht gut gefallen haben.
Es ist eine subjektive Tierliste.
Oder auch, die einfach nicht gut angekommen sind in der Szene. Ne? Schuhe, die vielleicht gehypt wurden von der Brand, die einfach nie wirklich angekommen sind. Releases, die im Sale gelandet sind, obwohl Adidas oder die Brand wahrscheinlich gehofft hätte, dass sie sold out gewesen wären. Anyway, die Sachen haben gegen die Brand gezählt. Und ich finde, bei Adidas gibt's halt sehr, sehr viele Sachen, die nicht gut angekommen sind. Zum Beispiel NMD Remake. Ne? Also NMD, als NMD rauskam, es gab keine wirkliche Story, aber weil da Boost mit drin war, ging der Schuh ab. War cool, war ein cooler Moment in der Sneaker-Geschichte. Aber hätte man dann 4-5 Jahre später NMD zurückbringen müssen? Meiner Meinung nach, nein.
Nee, ja? Definitiv nicht.
Und
das war viel zu früh.
Das sind so Sachen, die ich dann strategisch auch nicht wirklich verstanden habe von Adidas. Es gibt vieles, was sehr gut gelaufen ist in den letzten Jahren. Sehen wir ja bei den Cult Classics, Terrace Culture, Samba, Gazelle, Spezial und so weiter und so fort. Wales Bonner, haben wir viel drüber geredet, auch in der letzten Folge. Also, don't get me wrong, Adidas macht sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr gut und auch market leading. Mhm. Ich würde sagen, es gab keinen Schuh bei Nike, der so gehypt wurde in den letzten 2,5 Jahren wie der Samba. Aber wenn man dann noch 5 Jahre zurückgeht, gab es natürlich den Air Jordan 1, den SB Dunk und so weiter und so fort. Deswegen, es kommt und geht in Wellen. Aber für mich waren die letzten Jahre für Adidas zu durchmischt, durchwachsen. Und deswegen konnte ich die jetzt nicht, wenn Nike nicht auf GOAT ist, konnte ich Adidas auch nicht auf GOAT tun.
Ja, das ist, glaube ich, der springende Punkt, oder?
Und dann war es für mich so, okay, sind sie jetzt close to GOAT? Nein, weil ich sehe nicht, dass Adidas mehr drauf hat, als die Gazelle oder den Samba zu bringen in freshen Colorways und mit Collaborators. Ich würde gerne 2025, 2026 abwarten und sehen, was Adidas noch so bringt, weil ich finde, es gibt coole Schuhe, die sie vielleicht auch anders hätten pushen können. Der Climber Cool zum Beispiel oder Micro Bounce, wie hieß dieser andere Schuh? Supernova 7, der war ganz nice. Also so 2000s Running, da hätten sie auch viel mehr bringen können. Aber es kam nie wirklich was. Es gab vielleicht einen exklusiver Colorway und ein paar schöne General Release Colorways, die aber nie, wenn sie nicht gepusht werden, dann kaufen sie auch keiner. Und deswegen ist für mich dann Adidas eher eine Premium-Brand, die eher weit oben ist bei Premium, aber trotzdem nicht nah genug an Close to GOAT.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gar nicht in Bezug auf Nike, sondern in Bezug auf New Balance. Wo sehe ich für mich persönlich Adidas gerade? Und das ist nicht vor New Balance.
Ja.
Also die Frage ist für mich auf einem Level mit New Balance? Ehrlicherweise nicht. Deswegen ist Adidas bei mir auf Platz 3 Premium gelandet und nicht wie bei New Balance noch close to, also nah an der 2, sondern einfach Platz 3 und nochmal, Platz 3 ist immer noch Platz 3. Wir haben, lass mich lügen, glaube ich, 7 Kategoriepunkte. Ja. Also von daher ist das immer noch die obere Hälfte, obere Drittel. Also von daher, das ist immer noch sehr, sehr gut. Mein nicht Problem klingt immer so negativ. Adidas hat ja kein Problem, wenn man möchte, weil die letzten Monate liefen ja wahnsinnig erfolgreich. Du hast diesen Punkt der nicht so sehr klaren Definition schon angesprochen. Die sehe ich auch auf jeden Fall. Du hast nicht diese Erfolgsentwicklung, wie bei New Balance zum Beispiel, dass du wirklich verfolgen konntest, wie die Brand immer krasser wurde. In der Wahrnehmung, im Markt, aber auch mit sich selbst. Bei Adidas habe ich, das ist mein Gefühl, sehr viel Glück in dem Momentum. Oh, der Samba. Ja gut, dann ist es jetzt irgendwie der Samba. Und das ist etwas, wo mir auch die Nahbarkeit fehlt. Ich habe diese Basketball-Vergangenheit auch mit Adidas, habe geliebt, was die mit Kobe Bryant gemacht haben. Ich finde sogar alle Kobe Bryants bei Adidas besser als bei Nike. Also die Kobe Bryant-Linie bei Adidas gewinnt für mich.
Echt?
Ja.
Uff.
Und dann kann die natürlich aus Namens- und Vertragsrecht nicht ganz geretrot werden. Und vielleicht hat man auch in Herzogenaurach gedacht, boah, wir würden voll gerne Marketing drumherum machen, aber wir dürfen einfach nicht. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich kann es mir aber vorstellen, dass es so ist. Aber trotzdem, dann fallen die so hinten rüber. Und auch da kann man natürlich drüber diskutieren, hey, wen juckt halt 90er Jahre Basketball-Sneaker, die damals Performance waren und die heute halt jetzt nicht irgendwie den Status erreicht haben. Aber mich juckt's so. Und deswegen finde ich es total schade, wie damit umgegangen wird. Und dann, was gab's dann im Basketball? James Harden und dann AE. So, der Anthony Edwards ist ein wahnsinnig guter Schuh. Trotzdem ein bisschen performance-lastiger als Sneaker-lastig. Aber es ist ein sehr, sehr guter Schuh. Aber jetzt haben sie einen guten Schuh. Was war denn jetzt zwischen Kobe Bryants Wechsel von Adidas zu Nike?
Derrick Rose. War da noch.
Nee. Nee.
Das war
nicht
der,
für mich.
Das war aber der bestlaufende Adidas-Basketball-Schuh.
Ist ein Punkt. Gebe ich dir recht. Derrick Rose hatte seinen Moment, aber das war nicht meins.
Ja, es hätte aber noch größer werden können, hätte er sich nicht verletzt. Ne? Ich glaube, das war dann auch einfach Pech. Ne? Wenn man von Glück redet, muss man auch ein bisschen von Pech reden.
Fair.
Manchmal gibt es Sachen, die komplett außer der Kontrolle der Brands sind. Und klar, das ist auch ein guter Punkt mit AE. Also ich habe das so ein bisschen vergessen. Die haben auch diesen Crazy Infinity, den fand ich auch ganz nice, den sie zurückgebracht haben. Und jetzt das, was Jerry Lorenzo mit seiner zweiten Season da macht.
Bin ich raus.
Finde ich persönlich ganz cool.
Ja, verstehe ich, aber mir hat das so lange gedauert, dass ich einfach, dass mich das nicht mehr juckt. Also Jerry Lorenzo, Fear of God, alles cool. Auch diese Zusammenarbeit mit Adidas, ich fand's nice, als er dieses Spiegelfoto gemacht hat mit den Sambas und die dann auf einmal in Nordamerika ausverkauft waren und so und diesen Impact, den er hatte. Und ich dachte, da kommt was wirklich Geiles, mittlerweile juckt's mich. Null. Das sieht mich einfach nicht mehr. Apropos Derrick Rose, hast du dieses Verabschiedungsvideo gesehen, was die Chicago Bulls über ihn gepostet haben? Oh, das ist so nice, mit allen Highlights und dann auch nochmal so emotional aufgeladen jetzt zum Karriereende, das war wirklich gut. Da musste ich auch nochmal sagen, so wow, Derrick Rose ist leider bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten, nicht böse gemeint, aber war irgendwann so auch aufgrund der Verletzung und so ein bisschen raus aus dem Sichtfeld irgendwie. Und dann habe ich mir dieses Highlight-Reel nochmal angeguckt und war so, what the fuck ist da los? Also daher Shoutout Derrick Rose, den Schuh fand ich trotzdem nicht so geil. Das ist so ein bisschen mein Problem, in Anführungsstrichen, dass ich mit Adidas habe, weil Heritage ist krass, Archiv sieht krass aus, die Brand pusht viele tolle Dinge, auch gerade auf der Sportseite, also diese Schuhe, die sie jetzt zu den ganzen Marathonläufen rausgebracht haben, wow, so, also da auch wieder gezeigt, ey, das sind wir, da müsst ihr erstmal mit uns in die Competition gehen, nicht wir mit euch, so, das ist cool. Auch aktivierungswise ist da viel passiert, aber ich habe da auch das Gefühl, ey, wenn ich in den letzten Malen so über das nicht optimale Influencer-Marketing gesprochen habe, das Brands an den Tag legt, meine ich damit teilweise auch einfach Adidas. Das ist mir auch zu wischiwaschi. Da werden hier irgendwelche, da ein bisschen Fashion, Hauptsache die tragen Adidas Sambas und hier so ein bisschen da und dann da werden aber so OGs wie Quote, Shoutout, werden da halt irgendwie vergessen. Die Leute, die seit Jahrzehnten sagen, ich stehe für die Marke, so ich habe Ahnung davon, ich bin hier, den siehst du auf einmal auf keinem Event. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht auch eingeladen wurde und das absagt, ne, so. Ich unterhalte mich jetzt nicht mit Quote über jede Event-Einladung. Aber da habe ich schon das Gefühl, wo sind die OGs? Warum die ganze Zeit nur irgendwelche TikToker? Jetzt blöd gesprochen. Deswegen, das hat mir zum Beispiel auch nicht so optimal gepasst. Von daher, das ist so ein bisschen die Kritik, die Adidas in meiner Tierlist einfach nur auf Platz 3 bringt. Let's see, was 2025 passiert.
Let's see. Und ich glaube, nur ganz kurz, um das jetzt von meiner Seite aus auch zu Ende zu bringen. Ich finde es ein guter Punkt, ob jetzt der Samba ein Glücksfall war oder nicht, darüber kann man sich streiten, diskutieren, whatever. Aber Punkt ist für mich, dass Adidas dann auch wirklich diese Momente hatte und dann kam aber nie ein Follow-up, wie du gesagt hast. Es war nie wie bei New Balance, dass sie dann drauf gebaut haben und immer größer, immer krasser wurden.
Stimmt, vom V5 99, dann auf einmal 992, dann den 991 mitgepusht, dann ging es 2002 eher, 1906.
Weil was ist, wenn der AE2 nicht mehr so gut ankommt. Was dann?
Ne? Ja, und was ist der Nachfolger vom Samba? Die Gazelle? Oder ist die Gazelle eigentlich der Nachfolger vom Samba?
Ja, der SL72 war es irgendwie ganz kurz. Deswegen, für mich ist es wirklich so, ja, manchmal funktionieren Sachen, aber dann gibt es keinen Plan, wie man das dann auch weiter aufbauen kann und dann halt diesen Hype oder diese Welle dann weiter zu reiten. Und das ist das, was mich so ein bisschen an Adidas stört, weil Adidas hat das Produkt, es hat diesen Heritage und es sollte ganz, ganz oben immer mitspielen, aber irgendwie hat es jetzt die letzten Jahre nicht so wirklich geklappt. Deswegen, ja, Premium.
Ja, das hat schon ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Viel mehr Kopfschmerzen als Adidas hat mir aber die nächste Brand gemacht, und zwar Puma. Und die ist bei mir mid.
Mid?
Ja, das liegt an folgendem Grund. Puma hat ebenfalls wie Adidas eine krasse Heritage, keine Frage. Clyde, Basket, Suede, super Schuhe, Breakdancing, Hip-Hop, Graffiti, all diese Dinge, die dazu führen. Aber jetzt schaut man sich diese drei Schuhe wieder an, dann hast du das ähnliche Problem wie bei Adidas auch. Samba, Gazelle, Handball, Suede, Clyde, Basket, alle Schuhe, die ähnlich bzw. aufeinander aufbauen, hat man mit dem Jordan 1, dem Chip und dem Dunk natürlich auch. Aber was kommt für mich bei Puma daneben?
Ja.
So, und wofür steht diese Brand? Für mich war Puma immer der kleine Bruder von Adidas, was der Brand natürlich Unrecht tut, keine Frage. Also marktanteilsmäßig, umsatzmäßig sprechen wir von einer Weltbrand. So, da passiert natürlich extrem viel, keine Frage. Aber nichts davon hat mich wirklich interessiert. Und die Dinge, die dann mal so abseits dieser eben drei genannten Silhouetten mal so ein bisschen kamen, über die wir auch in den letzten 6 Jahren im Rahmen von O Schuhen und O Sneaker Media gesprochen haben, die sind alle so ein bisschen verpufft. Und ich habe mich immer gefragt, so, was will diese Marke denn jetzt eigentlich? Was möchte sie? Dann haben sie sich Pamela Reif geholt, waren irgendwie Fitness. Dann haben sie sich aber voll viele Fußballer geholt. Klar, Puma, DNA, natürlich auch Fußball. Man denke nur an den legendären Pelé. Ja, aber warum jetzt genau die Fußballer? Habe ich nie gecheckt. Sind das jetzt Fußballer, die ihr aufgrund des fußballerischen, sportlicheren Erfolgs haben wollt? Oder sollen die auch in den Mainstream? Und ich hatte immer das Gefühl, die sollen dann auch in den Mainstream, aber die waren dann nicht so wirklich im Mainstream. Ist jetzt natürlich auch nicht jeder ist ein David Beckham, der irgendwie auf der einen Seite sportlich funktioniert und auch modemäßig funktioniert, aber das waren für mich jetzt auch nicht irgendwie die Testimonials. Im Basketball, boah, LaMelo Ball, ja, gibt's für mich 10 andere, die ich spannender finde. Shoutout, LaMelo Ball.
Aber ist ein guter Spieler.
Ja, keine Frage. Wir sprechen natürlich trotzdem auf einem hohen Niveau. Ja. Und wenn ich jetzt mit sage, dann meine ich auch nicht so, Puma ist scheiße und so. Aber wenn ich die in den Vergleich setze und so hart, müssen wir ja in diesem Tier-Ranking, in dieser Tierlist ja auch irgendwo sein, so tauchen die halt eben nicht so weit oben auf, weil es für mich noch mehr verwaschen, verworren ist und ich nie in den letzten Jahren wirklich verstanden habe, was will Puma eigentlich? Wo wollen sie denn hin? Sie haben doch gute Sachen im Archiv. Sie haben sicherlich auch die Power und Strahlkraft, sich gute neue Dinge auszudenken. Aber es war irgendwie ein bisschen altbacken, es war vielleicht auch ein bisschen staubig, es war vielleicht ein bisschen sehr deutsch auch. Und es hat mich auf keiner anderen Ebene angesprochen. Wenn Clyde Basket Suede Jubiläum gefeiert hat, war ich so, geil, geile Silhouette, ah cool, da passiert ein bisschen was drum. Aber dann ist dann auch wieder nicht so viel drum passiert, weil man wahrscheinlich vielleicht bei Puma gesagt hat, ja, ja, das ist Archiv, das ist damals, wir wollen jetzt halt eher, keine Ahnung, was das und das pushen. Ich hab nicht mal die Namen drauf. Mhm. Und natürlich, das muss man ihnen lassen, mit Mostro und Speedcat haben sie natürlich ein krasses Momentum 2024 gehabt. Es gibt ja einige Magazine und Tastemaker, die sagen, Puma hat 2024 gewonnen. Das finde ich einen interessanten Take, bei dem ich aber nicht mal sofort sagen würde, so, na, shit, auf keinen Fall, sondern ich finde den sogar fair, weil das Momentum durchaus da ist. Das heißt, das ist schon krass, aber es sind wieder nur 2 Schuhe aus dem Archiv, es sind wieder nur 2 Schuhe, auch wenn ich da das vielleicht als Einschränkung an meinen eigenen Take durchaus da dann mal verstanden habe und auch sehen konnte, okay, man will wirklich mit dem Mostro und dem Speedcat ein Fashion-Publikum aus Paris angehen. Das sind die Leute, die man haben möchte. TikToker 18 bis 26, Leute, die wirklich into Fashion sind, die alle 2 Wochen nach Paris fahren, die dort ihre Vlogs drehen, ihr Ding machen, die dort auf die Shows gehen, die da sagen so, ey, ich liebe Balenciaga und misch das halt damit. Ein bisschen blöd runtergebrochen und das ist auch wertfrei gar nicht negativ gemeint, sondern ganz im Gegenteil, das ist alles cool. Da habe ich dann verstanden, dass sie das dort unterbringen wollen. Aber dann hört es für mich dann auch da schon wieder auf. Deswegen, also trotzdem, Puma hat viel Gutes gemacht in der Vergangenheit und ich bin mir sogar sehr sicher, dass die 2025 gerade rund um auch den Low-Profile-Trend, über den wir in der letzten Episode gesprochen haben, der anhalten wird, sogar noch stärker wird, auch viel Gutes bringen werden. Aber wenn ich all das, die letzten Jahre, den Status quo, meine persönliche Verbundenheit zur Marke oder eben nicht Verbundenheit zusammenzähle, rein subjektiv, Puma ist mid.
Ja, bei mir ist Puma sogar low, low.
Wow.
Ja, und ja, meine Antwort wird vieles spiegeln, was du auch gerade gesagt hast. Ich finde, Puma für mich war immer Speed, ne? Speedcat, Usain Bolt, die waren immer die schnellste Marke, die es gab. Ich habe viel Fußball gespielt, als ich jünger war. Und da waren die Puma-Schuhe, diese Puma SL, immer die leichtesten auf dem Markt. Ne? Jedes Jahr hat Puma immer diesen Speedboot rausgebracht, der schnellste Schuh war. Ne? Leichter als der Mercurial, leichter als der F50. Und natürlich bei Usain Bolt hat man es ja auch in der Leichtathletik gesehen. Da tragen auch sehr, sehr viele Leute Puma. Und Motorsport, Lewis Hamilton, Formel 1, das ist ja auch Puma, werden ja auch sehr stark von Puma gesponsert und gerappt. Und dann gab es irgendwann mal so, okay, jetzt machen wir den Thundercat, weil der chunky ist und chunky Sneakers jetzt in sind. Ja, der hat auch ganz okay geklappt für ein paar Monate und dann kam nichts mehr. Genauso wie bei Adidas manchmal. Und dann, gut, jetzt machen sie viel mit A$AP Rocky und so und mit dem Speedcat und Mostro und so, das finde ich auch ganz cool. Es gab den Puma Fenty mit Rihanna ganz lange, der Creeper, der kam auch sehr, sehr gut an.
Ja, aber das, nichts, das sind was einen doch dann.
Das sind so einzelne juckt. Erfolge und ja. Sparks, das ist kein
aber durchgehendes. Aber doch auch persönlich, du hast also kein Puma Fenty angezogen.
Nein.
Ja.
Ich finde den Fenty Avanti ganz gut. Das ist dieser Fußball-Fenty. Aber habe ich jetzt auch nicht und trage ihn jetzt auch nicht. Aber ich meine nur, als Außenstehender, ich habe früher viel Puma getragen, als ich klein war. Auch Speedcat-mäßig, diese Low-Profile-Schuhe, weil die ganz gut als Straßenfußballschuhe funktioniert haben. Aber bei mir und bei Puma fehlt es halt so ein bisschen an, ja, an Consistency, ne? Und an Erfolge dann auch, auf Erfolge aufzubauen und weiterzubauen. Und genau das Problem, was ich bei Adidas sehe, sehe ich auch bei Puma. Nur, dass Puma für mich weniger gemacht hat in den letzten Jahren. 2024, hast du recht, da haben sie nicht meiner Meinung nach gewonnen, aber sehr viel gemacht, mehr
also als darüber, in den letzten Jahren. Darüber müssen wir eh nochmal diskutieren. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, was zum Jahresende kommen wird. Wer hat eigentlich das Jahr gewonnen? Aber
ich würde sagen, Puma
ist, der Take existiert zumindest.
Ja, und wir haben ja jetzt auch viel über NBA gesprochen, Basketball. Mhm. Für mich ist Puma 2024 eher ein MIP als ein MVP, Most Improved. Und das finde ich sehr, sehr fair.
Ja, ne? Durchaus.
Oder ein Sixth Man of the Year oder sowas.
Ja, ja, ne? das würde ich mitgehen. Ja. Aber deswegen, also nur dieses eine Jahr hat dann einfach nicht ausgereicht, genau. Und bei dir ja auch nicht, um das Ganze noch weiter zu pushen. Aber das muss man ihnen natürlich lassen, keine Frage. Und das ist ein schöner Vergleich mit MIP, so ein Most Improved Player, Sixth Man.
Können wir auch mal so ein Ranking machen, ne? So ein All-Star Selection, Sneaker of the Year, irgendwie sowas. Ja, genau. Nein, aber für mich hat es einfach nicht gereicht. Und deswegen war es nicht mal mit, sondern low, auch weil sehr vieles in den letzten Jahren einfach keinen Sinn gemacht hat. Diese ganzen RSX-Geschichten, das waren so, warum macht Puma eine Collab mit Sonic? Warum macht Puma eine Collab mit, was weiß ich? Das waren einfach Colorways und Sneaker, die keinen Sinn gemacht haben. Genauso wie Adidas und M&M. So, why? Why? Diese ganzen Licensing-Geschichten, die sind doch, macht das in Kindergrößen und lasst es dann einfach, ne? Und deswegen, ja, ich will jetzt nicht ranten, ne? Puma hat sehr viel Potenzial, hat auch 2024 viel gezeigt. Ich hoffe für die Brand und Fans von der Brand, dass es auch 2025, 2026 weitergeht. Aber für mich hat es jetzt über die letzten 10, 15 Jahre nicht gereicht, dass sie über Low rauskommen.
Halbzeit und eine extrem gute Überleitung, die du getätigt hast, denn wir haben bei der nächsten Brand aus meiner Sicht ein ähnliches Problem mit komischen Collabs, mit irgendwelchen Dingen, die aus meiner Sicht den kompletten Markenkern verwässert haben. Und ehrlicherweise muss man sagen, die Brand hat es selbst gesagt, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, hat es selbst erkannt und möchte zurück dahin, wo sie herkommen, und zwar Skateboarding. Die Rede ist von Vans. Ich habe ganz viel Liebe für Vans, eben aufgrund von Skateboarding, der erste Skateschuh, dann ganz viel Liebe für Vans aufgrund von Punkrock und Hardcore, natürlich vor allen Dingen Vans Era, Vans Authentic, Vans Old School, Vans Skate High. Einer der ältesten Schuhe in meinem Besitz, ja, also von wegen, wann ich den gekauft habe und wie lange das schon her ist, ist ein Skate High. Das Ding sieht mies aus, weil ich den früher immer getragen habe, wenn ich mit dem Mund rausgegangen bin, aber trotzdem liebe ich den. Und das Schöne bei Vans ist auch, also die werden eh irgendwann dreckig, beziehungsweise die Midsole zu clean ist pain in the ass. Also von daher ist es auch okay, dass die mal so ein bisschen dreckig aussehen. Das gehört irgendwie zu Vans. Mhm. Deswegen ganz viel Liebe. Aber das, was die in den letzten 3 Jahren gemacht haben, war im Großen und Ganzen so quatschig, dass ich echt sagen muss, die sind bei mir, boah, mit.
Ja, ich auch, bei mir auch.
Ja?
Bei mir ist Vans auch mit. Einfach weil, und ich würde sagen, was Vans gegenüber Puma rettet, ist, dass sie ihre Nische haben und immer noch gut bedienen mit den Klassikern, ne? Old School und so weiter, Slip-On. Und ich finde, Puma hat, also hat ein Puma Suede eine Nische? Ja, vielleicht eine ganz, ganz kleine, aber nicht so eine wie jetzt Vans und den Klassikern und Skate. Und es gibt Leute, die ja nur Vans tragen. Ich persönlich kann die nicht tragen, weil ich Plattfüße habe und die einfach so unbequem sind, so richtig unbequem. Ja, okay. Selbst die neueren, und die neueren sind dann so, weißt du, diese Oldschool Puffy, die sehen dann, das sind für mich dann.
Was sie gemacht haben, die haben ja diese Pro-Skateboard-Geschichte gemacht, wo ein bisschen mehr Cushioning dabei war, ohne die sofort so puffy zu machen, wie du gerade gesagt hast. Das fand ich ein nettes Add-on, ehrlicherweise, weil natürlich, wenn man sich heute anschaut, also, boah, in einem Vans-Era durch die Gegend zu laufen, ist schon auch anstrengend bei dem Fußbett. Und dass man natürlich im Skateboarding mittlerweile ja auch technisch her dann irgendwann wird, ohne jetzt bei Osiris D3 anzukommen, ja, und einen Schuh so groß wie ein Brotkasten zu bauen. Aber das ergibt schon irgendwie Sinn. Der Purist in mir sagt aber, nee, lass mal. Was ich, wie gesagt, einfach anstrengend fand, waren diese ganzen Collab von bis irgendwas. Also ich kam einfach auch nicht mal hinterher. Das war ja auch noch eine Zeit, wo es ja auch noch den wöchentlichen O-News-Podcast gab, wo ich mir wo ich Kopfschmerzen gehabt habe, jedes Mal Vans jetzt mit der Kindermarke und hier mit Zeichentrick und da. Ja, es ist eine Geschmacksfrage, ne? Klar. Aber wo ist da der eigentliche Markenkern von wegen so, ey, wir machen die Warp-Tour, das ist Punkrock, wir machen hier Skateboarding, wir machen Snowboarding, wir sind Action-Sport, Surfing. Und ich glaube, das Problem ist einfach, wir haben ja da auch irgendwann VF drin gehabt als Investor, die die Brand gekauft haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man irgendwie versucht hat, mehr Geld rauszuholen. Was macht man also? Hier Lizenzierung, da Collab, bla bla bla, wir wollen größer. Und da muss ich echt sagen, ich verstehe aus wirtschaftlichem Aspekt, wenn Marken größer werden wollen, weil sie mehr Geld verdienen wollen. Aber vielleicht, ganz vielleicht, kann eine Marke auch einfach nicht mehr größer werden. Ja. Vielleicht ist einfach der Punkt erreicht, wo man sagen muss, weiter können wir nicht. Wir können vielleicht noch ein bisschen zielgruppenspezifischer werden. Vielleicht haben wir was für unsere Core-Zielgruppe, was sie spannend findet, was wir nicht schon 370 Mal gemacht haben. Aber das waren ja so 5 Meter übersprungen. Das ist ja so, ey, der Core-Skateboarder, den wir ansprechen wollen, der diese Modelle kauft, soll jetzt plötzlich irgendeine Kindergartenscheiße mitmachen. Auch in der Aktivierung, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Und das fand ich ganz, ganz schlimm in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Da gab's an der einen Seite waren immer so 2, 3 gute Sachen, wo ich auch gedacht habe, cool, fucking awesome Collab. Ja, da machen sie einen Skate-Contest. Ah, Einladung zum Skate-Contest in der Berliner Halle kommt, da passiert was. Aber dann wieder so ganz viel davon. Und ich denk so, hä, was genau passiert da? Was ist die Idee? Und als dann während der Fashion Week in Paris im Juni diese Aktivierung am Sacré-Cœur gemacht wurde, auf die ich eingeladen wurde, da habe ich gedacht, wow, ihr übertreibt krass, weil warum zur Hölle muss das am Sacré-Cœur passieren? Warum muss das jetzt in der Größenordnung passieren? Aber als ich dann dort war und gesehen habe, wie sie die Verbundenheit zwischen Skateboarding, zwischen Musik, weil ja auch unter anderem Justice aufgetreten und aufgelegt haben, also aufgetreten sind, aufgelegt haben, und Sacré-Cœur, also wir geben auch Liebe an die Kultur der Stadt, zwar in einer Größenordnung, die natürlich wahnsinnig krass ist, Zitat meines einen Vans-Kontaktes, also von einem meiner Vans-Kontakte war so, ja, so nach dem Motto, da ist jetzt dieses Jahr alles draufgegangen dafür. Also so krass war das dann schon. Das war aber dann wieder nachvollziehbar, weil dort man dann auch das Gefühl hatte, da ist dann wirklich auch endlich mal wieder Core-Publikum und Skateboarding und da waren auch wirklich fast alle Vans-Teamrider vor Ort und man hatte das Gefühl, ja, das ist jetzt keine kleine coole Skateboard-Core-Party, yo, wir machen, sponsern halt irgendwie einen Go-Skateboarding-Day, der ja auch am selben Tag war, so bauen halt irgendwie ein paar Ledges auf noch irgendwo und machen da so ein bisschen und Thrasher-Magazine kommt vorbei oder so. Das war natürlich schon nochmal 15 Nummern größer. Aber da war es wieder ein bisschen zurück zu dem Kern. Und deswegen, ich bin guter Dinge. Aber wenn man das alles mit einbezieht, muss man auch in dem Falle sagen, also wenn man Puma so ins Gericht geht, so hart, dann muss man das mit Vans an der Stelle auch tun.
Ja, finde ich auch. Ich finde, wann hat mich eine Vans-Collab das letzte Mal gecatcht? Klar, ich bin kein Vans-Konsument, ich kaufe keine Vans, aber ich kann mich nicht an das letzte Mal erinnern, wo ich eine Vans-Collab oder überhaupt einen Vans-Schuh in meiner Timeline gesehen habe. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir zumindest das Problem. Und deswegen, ja genau, bei mir ist es dann auch eher so mit und nicht so höheres mit. Kommen wir zur nächsten Brand. Wir gehen jetzt rüber zu New England in Amerika, Saucony.
Als ich das erste Mal Saucony am Fuß gesehen habe, war es der Jazz auch auf einer Hardcore-Punk-Show. Auch da naheliegend, Running-Modell, einigermaßen clean, nicht viel Schnörkel, nicht viel krass viel Technik. Also wenn man sich jetzt mal so andere Modelle anguckt, im Vergleich zum Beispiel 577 bei New Balance, ist ja auch nicht wie ein 1500. So. Und fand das immer ganz cool, weil es eine coole Alternative war. So wie für mich so ein Essex Gelite 3 eine schöne Alternative zu einem Air Max 1 war, war so ein Saucony Jazz eine coole Alternative zu einem New Balance. 577, 576, 574, so. Und das war's. Danach passierte erstmal lange nichts, bis vor 2, 3 Jahren, wo Saucony, die sicherlich auch im Running Performance Game einiges richtig gemacht haben, dann an den Start gegangen sind und eben, und das hatten wir ja auch schon in der vorletzten Episode,
ja, vorletzten,
wo wir gesprochen haben über Saucony und das Momentum, es geschafft. Sie haben positiv gemeint, die New Balance Strategie adaptiert, sich die richtigen Leute rausgesucht und fangen jetzt gerade an, durchaus zu übernehmen in einem Maße. Weil es ist auch noch Saucony. Wir sprechen jetzt nicht davon, dass die auch vom Budgetrahmen her, zumindest nicht in Europa, ein ähnliches Volumen an den Start bringen können, wie beispielsweise Nike, Adidas, New Balance und wahrscheinlich sogar auch Puma. Wäre aber cool, weil dann würden sie wahrscheinlich sogar noch mehr Gas geben können. Und wenn man das, also wenn man sich nur dieses Jahr angucken würde, würde ich bei Saucony auf jeden Fall Premium auf Platz 3 gehen. Wir haben aber das, was in der Vergangenheit passiert ist und jetzt, ich habe es mir bei mir nicht aufgeschrieben, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich hier auf meine Liste gucke und sofort sage, was ist Saucony? Wenn es nicht Premium ist, ist es dann fine, ist es mid? Ich bin so, nee, ich muss ehrlich sein. Bei Saucony, wenn man die Vergangenheit mit einbezieht, ist es für mich mid. Aber gar nicht, also, wie soll ich sagen, ich finde es irgendwie sympathisch. Also Saucony ist für mich sympathisch und deswegen ist dieses mit auch sehr sympathisch gemeint. Es ist, wie gesagt, doch weit hinten im Ranking. Irgendwie tut es mir gerade auch voll leid, so im Vergleich zu Puma, weil Puma ist halt so riesengroß.
Ja.
Wenn ich so einer riesengroßen Brand attestiere, halt jetzt gerade irgendwie so mit zu sein, so dann ist so, ja, juckt Puma halt. Aber bei Saucony bin ich so, Mann, Saucony tut mir voll leid, dass es gerade so mit ist, weil eigentlich wärt ihr schon eher so sogar Premium und vielleicht, weil in der Mitte ja eigentlich Fine liegt, könnte man fast schon sagen, sind dann so eigentlich auf dem Weg zu Fine, weil das, was Saucony in den letzten 12 Monaten gemacht hat, wirklich richtig gut ist. Ich brauche nicht jeden J-Tips, weil das ist mir dann ab einem gewissen Punkt auch zu bunt und zu viel. Und dieses letzte Modell, ich habe den Namen gerade vergessen, der eher so ein bisschen...
Der Complexcon.
Der auch so ein bisschen mehr so wellenförmige Patterns hatte.
So wolkenmäßig
aus. Ja, genau. So ein bisschen, ja. Das ist jetzt auch nicht so ganz meins. Ich bin dann halt schon so ein bisschen bei diesen älteren Modellen, bei Saucony, okay, Pro Grid, Omni 9, solche Geschichten so. Aber der Crystal Cave im letzten Jahr ist ja nicht ohne Grund auf Platz, weiß ich gar nicht, Platz 4, glaube ich.
Platz 5? Top 5.
Also war auf jeden Fall Top 5 bei mir gelandet. Das hat schon einen Grund und deswegen so eigentlich schon Premium, aber mit fein. Wir einigen uns darauf, dass ich mit ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Liebe, ich meine ganz viel Liebe auch für Puma, aber trotzdem bei Saucony noch so ein bisschen mehr wegen des Underdog-Gedankens halt sage, mit, aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Weil ich glaube, wenn die das durchziehen und 2025 und Paris hat den auch echt gut getan. Ich war vor Ort, ich habe es gesehen. Also ja, das hat den gut getan. Wenn die da weitermachen, auch meinetwegen sagen wir Paris hier und ComplexCon da. Warum haben wir eigentlich keine ComplexCon in Deutschland? Was ist da eigentlich los? Was ist eigentlich mit Europa los? Warum passiert im Ausland? Warum passiert da im Ausland, in den Niederlanden und in Frankreich mehr als bei uns? Ich weiß es nicht. Müssen wir auch vielleicht nochmal drüber sprechen. Machen wir zum Jahresende. Aktuell ganz viel Liebe für Saucony, aber ist mit.
Ja, ich habe Saucony bei Fine eingestuft. Deswegen fühlt sie sich da vielleicht ein bisschen besser, dass sie zumindest bei mir auf Fine gelandet sind.
Ja, jetzt ist mein Gewissen ein bisschen beruhigt.
Aber ich stimme dir voll zu. Ich glaube, es ist natürlich alles relativ. Und bei einer Brand wie Saucony, die vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren wirklich der Underdog war, ne, und nie wirklich in den Blogs, in den Seiten irgendwie gemenschen wurde und so. Was sie in den letzten 12 bis 18 Monaten gemacht haben, eigentlich fast nur mit J-Tips, aber auch mit sehr, sehr guten General-Releases und so.
Fällt mir gerade ein, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss. Ich weiß, ich tue das gerne. Sorry an der Stelle, aber Starco.
Ja.
Die beiden Collabs, die sie mit dem Pariser Skate-Shop, Sneaker-Boutique Starco umgesetzt haben.
Richtig gut. Ja, und ich glaube, bei mir ist es dann auch so, dass das, was sie zuletzt gemacht haben, vielleicht ein bisschen mehr zählt als das, was sie vor 10 Jahren nicht gemacht haben oder vor 5 Jahren, 4 Jahren. Und deswegen habe ich sie jetzt bei Fine eingestuft, auch höher als Vans und Puma. Einfach, weil ich da mehr an das Momentum glaube. Weil, wie du gesagt hast, die haben ja diese New Balance-Strategie ganz gut für sich selbst umgesetzt bisher. Und ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen, dass sie darauf dann auch bauen und dieses Momentum dann auch in das nächste Jahr, hoffentlich auch in die nächsten 2 bis 3 Jahren dann mit sich nehmen. Und das Vertrauen habe ich, wie wir bereits bei Adidas und Puma gesagt haben, bei anderen Brands eher weniger. Genau, deswegen Saucony, fine, aber ein gutes fine. So on the come up, würde ich sagen.
Ja, das Gegenteil davon ist für mich ehrlicherweise leider gerade Mizuno.
Ja.
Mizuno war für mich in den letzten Jahren schon Premium, ehrlicherweise. Weil auch da ich diesen Underdog-Gedanken sehr, sehr stark fand, natürlich aus einer europäischen Brille, weil sprich mit Asiaten, sprich im asiatischen Raum über Mizuno, da werden die sagen so, ja, es ist das, was für euch Adidas ist, bei uns halt Mizuno. Jetzt gucken wir aber mit der europäischen Brille drauf und sagen so, was ist das für eine Brand? Oh, die Heritage ist total spannend, das Asiatische ist ja auch cool, das steht ja auch für was, für Qualität, für Auskenner. Tum für Detailverliebtheit, dann ist die Konstruktion gut, man hat so klassische Oldschool-Runner, weil die Heritage natürlich auch schon lang ist, Mizuno gibt's ja jetzt auch nicht erst seit 10 Jahren, sondern schon mal ein bisschen länger, und dann haben sie aber auch so die Gedanken in die neue Richtung und dann haben sie hier Wave Rider 10, dann Wave Rider Beta und Prophecy. So weiter.
Ha? Den Prophecy auch.
Ja, natürlich. Ein Schuh, der mir jetzt am Fuß leider überhaupt nicht steht. Ich habe es mehrfach versucht. Das ist einfach leider nicht meine Silhouette. Ist aber ein bisschen wie bei anderen Schuhen, wo ich sage, richtig geil. Nur leider nicht für mich. Aber all das, und das hat ganz, ganz wunderbar funktioniert. Wir haben in den letzten Jahren auch echt viel über Mizuno gesprochen. Und ich finde auch zu Recht, da waren viele gute Collabs bei, viele gute Colorways, viele gute Dinge. Aber was kommt? Was ist das Nächste jetzt bei Mizuno? Und da habe ich in 2024 nicht so viel gesehen, wie ich es mir erhofft hätte. Ich hatte mit mehr gerechnet. Jetzt ist es auch so. Und das ist vielleicht natürlich auch was, wo man was sehr Subjektives hat. Aber dadurch, dass Vinzenz Altenweger von Mizuno jetzt gewechselt ist und jetzt bei Salomon ist, ich kriege auch nichts mehr mit.
Ja, stimmt.
Und also Shoutout Vinzenz, ist jetzt auch nicht so, als ob der mich jede Woche angerufen hätte und gesagt hätte, hey, ich erzähl dir mal, was gerade neu bei uns passiert. Aber ich habe was mitbekommen. Ich habe mich Mitte des Jahres noch mit ihm unterhalten, in Paris, als wir dort waren. Die Episode ist ja draußen. Und die Dinge, die er erzählt hat, klangen alle sehr, sehr spannend. Die passieren wahrscheinlich auch oder sollten jetzt kommen, aber ich sehe nichts. Ich kriege nichts mit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stores jetzt plötzlich irgendwie das, was sie geschrieben haben, gecancelt haben und jetzt kommen keine Mizunos rein. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl. Und ist vielleicht ein bisschen unfair gerade, weil ich will diese Brand natürlich nicht an einer Person wie Vinzenz aufhängen. So, bei dem Unternehmen arbeiten noch ganz viele andere. Zeigt vielleicht aber auch, was Vinzenz in seiner Arbeit für Mizuno auf dem deutschen Markt getan hat. Das muss man an der Stelle wahrscheinlich auch einfach mal so anerkennen. Aber wo ist es? Also, wo sind diese Dinge? Wo sind sie jetzt gerade? Ja. Und was passiert zwischen Wave Rider, Prophecy und Wave Rider Beta, oder was ist so das Nächste? Und da habe ich ein bisschen Befürchtung, weil ich das total schade fände. Also ich mag Mizuno, die sind mir eine total sympathische Brand und ich mag die echt gerne. Ich finde es ehrlicherweise sogar total schade, dass man so spät das irgendwie für sich mitgenommen hat. Daher auch vielleicht ein Appell an alle, auch an uns selbst, durchaus auch mal links und rechts zu gucken, was gibt's da, was passiert. Und gerade 2024 haben wir auch ein Momentum, wo natürlich ganz, ganz viele Brands da draußen existieren. Deswegen, also von den 10, die wir heute besprechen, ist die Liste danach, die ich aufgeschrieben habe, glaube ich, noch 20, die wir heute nicht besprechen. So. Und es kommen ja immer mehr. Ja, das ist geil. Aber deswegen ist für mich Mizuno leider aktuell nur noch fein. Und das mit einer Tendenz, bei der ich Angst habe, dass sie noch eine Stufe weiter runtergeht.
Lustig, bei mir ist Mizuno mit.
Oha.
Noch vor Vans, aber, um ehrlich zu sein, weit hinter Saucony. Einfach weil Mizuno, wie du sagst, gute, solide Schuhe hat, gute Produkte, aber man bekommt nichts mit. Ich wüsste gar nicht, wann die letzte Collab war und was die letzte Collab war. Und früher, als Vince noch da war, hat man das halt, klar, weil ich ihm folge, ne, hat man das halt auch viel gesehen, der hat es auch viel gepusht und auch richtig so, wenn man für eine Brand arbeitet. Aber es kann ja nicht sein, dass es ist eine Weltmarke, an einer Person so, zumindest in einem Markt oder in einer Nische in dem deutschen Sneakermarkt, einer Person so abhängig ist. Und vielleicht ist es auch wirklich nicht so. Vielleicht passiert einfach weniger jetzt bei Mizuno und es kommen in den letzten 3 Wochen richtig viel raus oder zum Start des neuen Jahres. Aber für mich ist es Mizuno, ja, ist mit. Es ist kein schlechtes mit. Mit ist okay, aber es ist jetzt nicht überragend. Es ist nicht gut oder sehr gut, aber es ist okay. Und da ist Mizuno gerade. Ob sich das ändert, weiß ich nicht. Mal gucken. Time will tell.
Ja. Bin ich gespannt, was du jetzt zur nächsten Brand sagst. Wir sind in einem ähnlichen Kosmos, würde ich behaupten. Außer du willst mir widersprechen, dann bin ich gespannt. Was sagst du zu On?
On ist bei mir auch mit.
Ach echt?
Ja.
Das wundert mich. Ich hätte gedacht, dass du On fast bei Premium siehst.
Nein.
Aufgrund der Performance, aufgrund der Collabs im Fashion-Bereich. Aber nein, es ist nicht so geworden.
Warum? Also On hat ein paar richtig knaller Collabs gehabt. Ne? Post-Archive-Faction, Löwe fand ich auch ganz gut, die letzte. Aber sonst gab es ja hier und da ein Cloud Monster, ne? Und auch, finde ich, richtig gute Schuhe. Aber wie ich jetzt auch.
Echo Boom.
Ja, auch mega Schuh.
Wow, ein Schuh.
In dem kann ich auch richtig gut laufen. Da bin ich wahrscheinlich auch dank dem Schuhs schneller als sonst.
Das kann aber sein.
Es sind ein paar Sachen, die bei mir gegen On zählen. Das erste sind die Preise. Ich finde die Preise bei On einfach verrückt, also nicht verrückt, das sind keine 300 Euro, aber Loewe hat 300 Euro gekostet, Post-Archive Faction auch. Das Apparel bei On finde ich klasse, so cool, ne? Weil das Logo schön subtil ist, der Cut, die Farben. Ich habe nicht viel Apparel von On, aber immer wenn ich das anhabe, fühle ich mich so wie ein Urban Ninja, ne? So einer, der so jede Sekunde so einen 5K-Lauf machen könnte, aber ich laufe einfach nur zum Spät und hole mir ein Bierchen. Aber boah, 300 Euro für einen Windbreaker und so, deswegen, nicht jeder hat ein Schweizer Gehalt, you know what I'm saying? Und
oh, das wäre schön, Schweizer Gehalt.
Das wäre sehr schön. Deswegen, die Produkte, die Styles, sehr, sehr viele davon, richtig schön. Die Preise finde ich etwas außerhalb des normalen Rahmens. Und dann gibt es halt auch Schuhe, die ich nicht so wirklich verstehe. Ich verstehe schon, dass On auf diesem Cloud-Tech gebaut ist. Ich finde die neueren Modelle und dieses neuere Cloud-Tech von Schuhen wie von dem Cloud Monster und ich weiß jetzt nicht, Cloud Surfer vielleicht. Das sind dann diese kleinen ovalen Löcher. Die finde ich ästhetisch einfach schöner als jetzt die älteren Modelle, die aber auch sehr viel gepusht werden und die man auch häufiger bei Leuten sieht. Ich finde auch, On ist in unserer Nische, in unserer kleinen Welt, in unserer Bubble sehr, sehr cool. Coole Events, haben Run Club, machen bei sich auch sehr viel Hit-Training und so im Office, wo Leute eingeladen werden oder wo man Sign-Up machen kann. Richtig cool, machen coole, coole Community-based Sachen. Aber wenn man guckt, wer On eigentlich am meisten trägt, sind es halt eher ältere Leute, die sie tragen, weil sie sehr, sehr bequem sind. Ne? Meine Mama zum Beispiel, no hate, ne, an die Generation. Aber für mich hat das halt so ein bisschen, ich glaube, On ist immer noch so ein bisschen am Durchbrechen der Sneaker-Szene. Die sind relativ neu, deswegen nehme ich es denen auch nicht übel. Es braucht einfach mehr Zeit. On in the Mainstream ist immer noch sehr Mainstream, obwohl sie auch coole Sachen gemacht haben. Es braucht aber für mich ein bisschen mehr, um mehr als mit zu sein. Die sind aber bei mir so kratzen an fein. Also sie sind nicht weit hinter Saucony. Die sind auf jeden Fall über Mizuno und Vans, aber ich konnte sie nicht höher als mit einstufen.
Für mich ist On fine. Ich finde das, was du auch schon erwähnt hast mit den Run Clubs, finde ich stark. Die Aktivierungen sind authentisch und nachvollziehbar. Sie machen viel für die Running Culture. Sie haben dafür die passenden Produkte, auch wenn ich das natürlich nur mit einem gewissen Blick von außen betrachten kann. Ich bin kein Marathonläufer. Ich bin niemand, der ganz regelmäßig jede Woche laufen geht. Deswegen, da muss man so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Aus meiner Sicht heraus funktioniert das aber. Und das finde ich gut. Deswegen, das ist vielleicht sogar on the way to premium, wenn man so möchte, aber schlussendlich fein nur deswegen. Ich glaube, sie haben ihre eigene Identität noch nicht hundertprozentig gefunden. Gestartet mit Tennis und Running, ne, Roger Federer darf man ja auch nicht vergessen in dem Bereich, aber gestartet mit Tennis und Running, dann aber plötzlich eine Collab mit Loewe. So wie passt das genau zusammen? Dann auch die Berliner Agentur Reference Studios, die das halt dann super krass so bei High-End-Fashion aufhängt. Auch dann bei den Leuten, die geseedet und influenced damit werden oder damit influencen sollen. Wie passt das? Vielleicht fehlt mir der Weitblick dafür, zu verstehen, dass das irgendwann zusammengeführt wird. Vielleicht fehlt mir das Verständnis dafür, dass die Marke das gar nicht zusammenführen möchte. Dann habe ich aber durchaus das Verständnis zu sagen, dass das für mich auch nicht so passt. Deswegen, ich glaube, es ist eine leichte Identitätskrise. Der eine Part, der sagt, wir sind High-Performance-Sport, ne, Running und meinetwegen auch Tennis. Und der eine Teil, der sagt so, ja, aber wir wollen ja auch eine coole Community haben. Wir sehen, dass Performance-Modelle auch stärker in der Fashion ankommt. Was tragen die Leute auf den Runways oder beziehungsweise auch bei den Shows, bei den Fashion Weeks, ne? Was passiert da? Da passen wir doch gut rein. Wollen wir nicht auch in die Richtung? Und das ist für mich halt eben eine Identitätskrise, die noch nicht hundertprozentig bewältigt wurde. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das klappt, weil ich sehr viel Potenzial bei On sehe. Wir sprechen jetzt so, als ob es die Brand halt, ne? Als ob die so super klein wäre. Also das ist ja eine der am größten, schnellsten wachsenden Brands in den Umsatzzahlen, auch im Revenue und auch in den Verkaufszahlen ist. Also von daher, und das ist die jüngste Brand in unserer gesamten Liste. Die gibt's noch beileibe nicht so lange wie alle anderen Brands. Also wirklich nicht. Deswegen, das ist schon echt beachtlich und sehr beeindruckend auch. Und am Ende des Tages ist diese Tierlist natürlich immer sehr subjektiv. Das heißt, wenn ich jetzt der krasseste Runner wäre, dann hätte ich vielleicht nochmal ein anderes Bild auf On. Und deswegen, das ist halt ja auch das Spannende, ne? Also auch, wenn man die Diskussion hat, und wir werden sie Ende des Jahres auch wieder haben mit der Top 5, der Top 10 und den Momenten und dies und das. Das ist ja so, jeder soll seine eigene Liste machen. Das ist ja das Schöne. Wir wollen ja nur einen Anstoß geben. Wir wollen ja erstens unsere Meinung sagen, aber auch einen Anstoß geben, um darüber zu diskutieren und zu sprechen. Und ich freue mich ja immer über den Austausch. Ich hoffe, die Leute sehen das Ganze auch immer noch als das, was es ist, etwas, was Spaß machen soll. Wir sprechen über Dinge, die ja Freude bereiten. Deswegen, also harte Barrikaden aufzufahren, nur weil man anderer Meinung ist, ist ja total Banane, weil ich meine, über was reden wir hier eigentlich, ja? Wir reden hier über Turnschuhe so. Aber da ist der Austausch ja spannend und jeder macht seine eigene Liste. Bei mir ist sie aber aufgrund der Gegebenheiten eher bei Fein, könnte nächstes Jahr durchaus bei Premium kratzen, könnte aber auch bei dir landen, bei Mid. Ich bin da weniger emotional vielleicht, wie als dass ich das bei Saucony bin, wo ich sage, oh, das ist einfach schade, dass es nur mit ist und die müssen doch eigentlich weiter so. Deswegen On. Trotzdem viel Liebe auch für die Brand, aber aktuell pendelt sich das dort ein.
Fein ist fein. Ne?
Und fein ist fein.
Dann kommen wir zur letzten Brand.
Last but not least.
Da bin ich auch sehr gespannt, wo sie bei dir landet. ASICS.
Oh. ASICS Premium.
Okay.
ASICS ist Premium. ASICS hat eine Heritage, die das mitbringt. ASICS hatte rund um die 2000 plus minus 10er mit dem Gelite 3 einfach einen Schuh, der ist in die Annalen der Sneaker-Historie eingegangen. Ronnie Fike, Putter, Soulbox. Eigentlich habe ich die Reihenfolge falsch rum gemacht. Hikmet war eigentlich der, den Anstoß mitgegeben hat. Putter dann aber die ersten, die ihn veröffentlicht haben. Kurz danach kamen dann die Soulbox und dann Ronnie Fike und Kith. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, das, was Ronnie Fike und Kith dann gemacht hat, war ja direkt komplett alles übernommen. Dann aber auch alles, was zu den Jubiläen passiert ist. Also ach, mit der Foot Patrol. Der Foot Patrol Gelite 3 ist aber noch einer meiner Lieblings Gelite 3s überhaupt. Natürlich nicht vergessen, A Few mit dem Red Koi, dem Orange Koi. Das sind ganz, ganz großartige Schuhe. Dann hatte man auch so ein kleines Momentum noch mit Gelite 5, so, der da ja auch in die Richtung gepasst hat, aber dann für die Leute auch war, die nicht unbedingt Bock auf die gespaltene Zunge hatten. Dann hatte man noch dies und jenes und ist noch da ein bisschen Gil Saga und so weiter und so fort. Und dann haben sie es natürlich auch mit Kiko Kostadinov geschafft, eine neue Zielgruppe anzugehen. Und da muss ich zugeben, hat es mich ein bisschen verloren. Da hat es mich ein bisschen verloren, weil dieses Kiko Kostadinov-Ding war irgendwann für mich so spitz zulaufend auf High-End-Fashion und wir müssen jetzt aber auch alle dann Schwarz und Issey Miyake und Vêtements und so die Ecke tragen und müssen dann im Berghain feiern gehen, so, ne, blöd runtergebrochen, so, aber das war so eine Ecke, wo ich mich dann einfach irgendwann nicht mehr so ganz gesehen habe. Als dann so ein bisschen Jaunt dann wieder kam und so diese Dinge, die halt so rund um Future Runner passiert sind, fand ich schon ganz cool. Ich muss aber auch zugeben, ich bin nicht der Future Runner-Träger, ich mag halt eher so den ganzen Oldschool-Scheiß, ja. Und habe mir dann noch die Frage gestellt, wenn Future Runner ASICS, New Balance, Mizuno und fand Mizuno dann aber so sympathisch, dass ich dann bei Mizuno gelandet bin. Wenn ich mehr davon tragen würde, dann wäre ich wahrscheinlich sehr schnell bei Essex. Und ich stehe auch, und ich glaube, das hat man auch im letzten Vlog aus Paris gesehen, als ich bei One Block Down, glaube ich, im Store stand, da hatte ich diverse Essex auch in der Hand und dachte so, man, das ist geil. Und das halt auf eine Trackpants, stark und boah, und guck mal, ist doch bequem. Deswegen Gel Kayano auch und auch, ne, du hast ihn heute an, Gel NYC, auch gerade mit Awake. Also das sind Sachen, da haben die schon wirklich viel, viel richtig gemacht. Was mir so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht genau, was mir fehlt, weil eigentlich ist Essex, ey, jedes Jahr, also wir hatten es 22, wir hatten es 23, wir hatten es 24, wir hatten es jetzt in der letzten Episode im Statement auch von Tolga, von Tolga Yilmaz, der auch gesagt hat, für ihn gewinnt Essex dieses Jahr ganz klar. Ich bin jedes Mal bei dieser Aussage so, ja, verstehe ich. Aber, und dieses Aber geht gar nicht schnell über die Lippen, aber es gibt irgendwo dieses Aber und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also dementsprechend ist für mich Essex Premiums Platz 3. Eigentlich wären sie aber vielleicht sogar schon längst auf Platz 2, aber irgendwas fehlt bei mir und das ist dann wahrscheinlich sehr, sehr subjektiv. Aber trotzdem, es ist Platz 3, es ist Premium.
Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was du bei New Balance gesagt hast, dass Essex sehr auf Runner ausgelegt ist und nicht Basketball, Fußball, Court Classics und so hat. Tennis haben sie alles, ne? Aber ist nicht ihr Ding, ist nicht ihr Bread and Butter und wäre auch ein sehr, sehr fairer Take. Bei mir landet Essex sogar auf Close to Goat.
Platz 2 also.
Ja, was vielleicht auch, wenn man mich kennt, nicht so überraschend ist. Ich bin der absolute Runner-Typ und ich finde, wie du gesagt hast, Kiko Kostadinov, was er gemacht hat, muss nicht für jedermann sein, aber
nö, das stimmt.
Es ist cool. Essex waren auch die ersten, die jemand reingeholt haben als Creative Director, so sagen. Ne? Und Kiko arbeitet ja nicht nur an seinen Collabs, sondern er arbeitet mit seinem Team sehr eng mit dem Generalist-Team bei Essex zusammen und die bauen ja dann legendäre Sneaker um.
Es gab ja die Tür aufgemacht.
Es gab den Jelly 3 Kiko, aber es war keine Collab, sondern es war halt einfach eine Reimagine so ein bisschen. Also die machen richtig coole Sachen, die einfach General Releases sind.
Ja, das, was New Balance dann sozusagen nachgemacht. Genau. Also wo wir jetzt nett natürlich sagen, dass Saucony sich ein bisschen bei New Balance hat inspirieren lassen, hat sich New Balance in dem Moment halt bei Essex inspirieren lassen und mit Kiko Kostadinov bei Essex dann halt später Justin Saunders,
Teddy Santis,
ja. Genau, Teddy Santis halt mit reingeholt. Bei Justin Saunders könnte auch nochmal jemand passieren, wer weiß das schon so genau. Wobei eigentlich vor Kiko war es ja, also bei der Menge an Collabs, ja schon fast eigentlich auch Ronnie Fike. Er war nie dann Creative Director von der Brand, aber die haben so viel gemacht. Also schlag mal ein All-Gone-Book der letzten Jahre auf. Irgendwo findest du Essex und Ronnie Fike.
Ich hätte auch gedacht, dass sie ihn reinbringen, aber dann haben sie Kiko reingebracht und
war auch gut.
War auch eine gute, richtige Entscheidung. Ne? Nicht, dass jetzt Ronnie Fike auch keine richtige Entscheidung gewesen wäre.
Kiko war die bessere.
Es wäre eine andere Entscheidung gewesen, ne?
Genau. Es war frischer, es war nochmal ein anderer Anspruch, ein anderer Ansatz.
Ronnie ist jetzt Creative Director bei den New York Knicks, was ja auch eher so sein Herzensblut, seine Passion ist und kann ja trotzdem Essex-Schuhe machen, macht er ja trotzdem. Ja, ich bin einfach der absolute Essex-Fan. Ich finde auch, dass Essex das, was New Balance macht, schon länger macht, ne? Die haben ihre Partner, die haben ihre Collabs für verschiedene Nischen und ich bin da auch so wie du, wenn jemand sagt, so Essex hat dieses Jahr gewonnen, denke ich erst im ersten Moment so, kann ich verstehen, aber was haben sie dieses Jahr nochmal gemacht? Und das ist, weil sie immer so consistent sind. Die bringen vielleicht nicht zweimal im Jahr einen 10 von 10 Schuh raus, aber die bringen 30 Mal einen 8,5 von 10 raus. Und das ist, warum sie für mich close to goat sind, einfach weil sie so konstant sind, immer was Gutes bringen. Und ich der Meinung bin, auch wenn man Runner nicht feiert, kann jeder irgendwie einen Schuh bei Essex finden, den er mag. Es gibt ja auch diese Court Classics, ich vergesse, wie der heißt, EX 85 oder 89 oder sowas.
79, glaube ich.
Irgendwie sowas.
Aber das ist, ne? da ist bei mir Essex raus, das ist mir egal.
Ja, aber wenn man so einen Schuh haben möchte, findet man den auch ganz nice.
Aber den findet man besser bei vielen anderen Brands, ehrlicherweise. Ja, klar, wenn du Essex Die Hard Fan bist und eine Kortsilhouette haben möchtest, dann ja, aber da würde ich dann schon viel mehr bei Adidas schauen.
Essex macht halt das, was viele Unternehmen machen sollten. Findet heraus, was du am besten machst und mach das am besten. Ne? Und das machen sie mit den Runner. Die sagen nicht, ach, wir sind jetzt auch Basketball, wir sind jetzt auch, keine Ahnung, so ein bisschen no shaded on, aber so, ah, jetzt machen wir auch Tennis-Performance-Schuhe und dann machen wir einen Roger, was ich total verstehe, weil Roger Federer the GOAT ist. Ne? Aber die Roger-Schuhe haben ja auch nicht so wirklich gut oder laufen ja auch nicht so gut. Vielleicht die ersten paar waren dann sold out, weil es halt ein richtig riesiger Hype war. Aber dann gab es irgendwie 4 verschiedene Roger zu 4 verschiedenen Preispunkten, die alle irgendwie gleich aussahen. Das war dann nicht mehr so, didn't make any sense anymore, hat man nicht so wirklich verstanden. Und echt, ich sag, weißt du was? Wir machen einfach 90s, 2000s Runners und gut ist. Und das ist auch gut.
Halten wir fest, 10 Schuhe, 10 Brands, die wir besprochen haben, 10 Schuhe, sag ich schon, 10 Sneaker-Brands, die wir besprochen haben, 10 Sportswear-Brands, ein GOAT war dabei, kein Worst, das ist schon mal sehr schön zu sehen, alle Brands haben durchaus was Gutes für sich, die einen mehr, die anderen weniger, schreibt in die Kommentare, bei YouTube, bei Spotify, wo auch immer, auch bei Instagram, Facebook, TikTok und so weiter und so fort, was ihr davon haltet, wo rankt ihr Nike, die Jordan Brand, New Balance, Adidas, Puma, Vans, Saucony, Mizuno, On und Essex? Hab ich mir vergessen? Ich hoffe nicht. Nee. Seht ihr das wie wir? Seht ihr das anders? Auch wir sehen es ja ein bisschen unterschiedlich und trotzdem sitzen wir gemeinsam an einem Tisch und so soll es sein. Natürlich ganz viel Liebe auch an alle anderen Brands, an Converse, an Diadora, an Reebok, an Salomon, Fila, Kahoo, Flowers for Society, Hooker One One, Sonra, Leaning und wen ich noch alles vergessen habe. Also wie gesagt, diese Episode könnte sogar noch länger werden und noch länger und noch länger und wahrscheinlich machen wir nochmal einen zweiten Teil und da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin. Erstmal vielen Dank, dass ihr bei der 172. Episode mit am Start wart. Und wie gewohnt, alle Episoden könnt ihr hören und sehen, da wo ihr sie hört und seht. Abonniert das dort, wo ihr es hört und seht. Gebt uns eine positive Bewertung. Das wird uns sehr freuen. 5 Sterne, 5 Daumen, keine Ahnung, was man noch so macht. Und folgt auf jeden Fall auch den Kanälen auf Facebook, auf TikTok, auf Instagram. Shoutout natürlich an Deadstock Sneakerblog und an Sneakerjägers und an, jetzt gucke ich auf die Liste, Jens, der schrieb, danke für die Podcasts, danke für die Vlogs, danke für die ganzen Interviews, danke für eure Arbeit und danke für die geilen Giveaways. Macht bitte weiter so. Das machen wir. Wir haben in diesem Jahr noch 2 weitere Episoden, die auf jeden Fall sehr, sehr schön werden. Und unter anderem natürlich auch eine Best-of. Auf die freue ich mich schon sehr, denn das Jahr hat auf jeden Fall einiges an Gesprächsstoff geboten. Erst kommt aber noch eine Vorweihnachts-Episode und dann eine Jahresend-Episode. Das passiert 2024, das ist der Ausblick. Und was 2025 passiert, das wird wahnsinnig gut. Ich freue mich sehr drauf. Fabs, schön, dass wir heute gesprochen haben. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Danke, danke. Peace.